Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Moin, herzlich willkommen. 8. Mai 2025, heute wieder mit richtigem Datum. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hast du letzte Woche einmal nicht aufgepasst.
Man muss aber fairerweise auch sagen, wir haben halt am Dienstag aufgenommen. Und es hat, also, ja. Mein gesamter Biorhythmus war zerstört. In meinem Kopf war die ganze Woche über der Tag falsch. Ja, nicht ganz so schlimm. Aber der Dienstag war wirklich die ganze Zeit der Mittwoch in meinem Kopf.
Ja. Zu Recht.
Das ist halt, also es ist jetzt ja wirklich 8 Jahre
eingebrannt. Manchmal kommt es knüppeldick. Und wir sprechen heute in dieser neuen Folge über die Rookies aus der vergangenen Saison. Da wird mal so ein erstes Fazit gezogen. Wer hat sich besonders gut oder überraschend gut geschlagen? Ja, bei wem ist es vielleicht noch ausbaufähig? Das ist noch keine finale Bewertung dieser Draft-Cluster, aber es zeichnen sich schon so ein paar Tendenzen auf jeden Fall ab. Machen wir auch nicht das erste Mal, sprechen wir dann später ausführlich drüber. Worüber wir auch ausführlich gesprochen haben, beziehungsweise was wir ausführlich beantwortet haben, sind eure Fragen, die Fragen unserer Supporter. Es gibt wieder eine RTL Plus Bonusfolge, exklusiv bei RTL Plus, aber für alle kostenlos zu hören. Was haben wir da so beantwortet, Adrian?
Ich fand, es war eine ganz gute Mischung aus ja, so ein bisschen Draft und so ein bisschen, wie soll man sagen, Off-Season-Ausblick. Also Überraschungsteams hatten wir mit dabei. Teams, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen höher sehen als der Konsens eventuell. Schlechteste Division nach dem Draft. Rookies, die vielleicht eine Rolle bei einem Playoff-Run dieses Jahr spielen könnten. Also war eine ganz bunte Mischung, was, glaube ich, auch gut passt so zum richtigen Start der Off-Season ja eigentlich. Weil ich finde, Mai ist immer so, da fängt ja eigentlich die Off-Season an.
Und wir haben ein bisschen was erzählt, was wir so in Content die nächsten Wochen und Monate geplant haben. Das hört ihr, wie gesagt, bei RTL Plus. Hier hört ihr jetzt eine sogenannte
Quick Question.
Und die kommt in diesem Fall von Schwabenraben. Schwabenraben fragt, welcher Spieler, den ihr in eurer Pre-Draft-Analyse kritisch gesehen habt, startet in seiner Rookie-Saison durch? Ist natürlich eine fiese Frage, weil es hat sich ja noch nichts verändert seit der Pre-Draft-Analyse, außer der Landing-Spot, also genau. Das Team, wo derjenige gelandet ist. Und da haben vielleicht der ein oder andere Spieler halt eine so gute Situation, dass man sagen muss, mal gucken, ob die Pre-Draft-Analyse so aufgeht. Wen hast du?
Er ist eine Mischung aus einer so gute Situation, aber vor allem eine Situation, in der ich seine Rolle jetzt klarer sehen kann. Und für mich war die Antwort hier relativ leicht, weil für mich ist es Jaden Higgins. Der Wide Receiver, den die Texans gepickt haben, mein Nummer 11 Receiver gewesen mit einer Late-Second-Round-Grade. Texans haben ihn an 34 gepickt, also ich ganz am Anfang der zweiten Runde. Die sind ja runtergetradet, haben ihn dann da gedraftet. Und mein großes Problem mit Higgins war ja, der ist groß und athletisch, aber kann der Ex-Receiver spielen in der NFL? Da hatte ich halt echt Zweifel, weil der sehr viel im Raum spielen konnte im College. Hat der echt so ein bisschen Fragezeichen, hat er die Physis, hat er den Release dafür, hat er die Physis auch in verschiedenen Bereichen der Route, um eben Ex-Receiver zu spielen. Und jetzt kommt er in eine Offense, die einen der besten Ex-Receiver in der NFL hat. Also Nico Collins spielt diese Rolle und das sehr, sehr gut. Das heißt, Higgins wird bei den Texans wahrscheinlich auch viel wieder im Raum machen können, wird zu dieser Nummer 2 Outside-Receiver sein. Und ich glaube, das ist der absolute Best-Case für ihn. Und dann natürlich auch zu einem guten Quarterback gekommen. Ich glaube, das ist einer, wo ich, wenn wir dann in dem Jahr auf die Rookies zurückgucken, sagen werde, ja, ich fand den schwer in der Analyse, aber da, wo er gelandet ist, war einfach der perfekte Spot für ihn. Und dann wird er auch eine produktive Rookie-Saison haben.
Ja, ich werde da nicht widersprechen, weil ich hatte ihn deutlich positiver eingeschätzt als du. Es war mein Wide Receiver 7, das Second-Round-Grade. Und dementsprechend bin ich da relativ optimistisch. Und dieser Optimismus ist nicht kleiner geworden. Ich habe 2 Spieler zur Wahl, die beide beim gleichen Team gelandet sind, die ich beide kritischer auf jeden Fall gesehen habe als der Konsens. Einen haben wir gemeinsam etwas kritischer gesehen, deswegen nehme ich den. Eigentlich ist es das Ganze in grün, was du gerade erzählt hast. Du bist bei ihm relativ hoch gewesen, ich relativ niedrig, niedriger als der Konsens. Aber die Situation könnte halt sehr, sehr gut sein, nämlich Trey Harris. Wide Receiver, der bei den Chargers gelandet ist, von Ole Miss. Und Trey Harris war sogar mein Wide Receiver 13.
Also ja, also noch eine ganze Ecke weiter auseinander, ja.
Also noch mal tiefer. Und mir hat der nicht besonders gut gefallen. Für dich ist er halt so derjenige aus dieser Klasse, der so dieser richtige Ex-Receiver sein kann. Und ja, wenn er sich gut entwickelt und noch einen Sprung macht, dann kann er das auch werden. Er ist zumindest, bringt zumindest viel mit, um diese Rolle auszufüllen.
Ja. Ja.
Ich fand halt aber, dass er ja nicht schnell genug einfach war. Also, quick war er vielleicht, aber mir waren die Bewegungen alle zu langsam. Dann dieser limitierte Route-Tree bei Ole Miss. Natürlich bedeutet das nicht, dass er keine anderen Routes laufen kann, nur weil er sie nicht laufen musste. Aber ich habe nicht viel gesehen, wonach ich sagen kann, okay, ich vertraue darauf, dass er auch alles andere hinbekommt. Und eine sehr alarmierende Verletzungshistorie mit einer Hüftverletzung 2024, wo er wenig gespielt hat, eine Knieverletzung das Jahr davor, 2023, mit einer OP. Das ist einfach dann. Also für mich war es halt jemand, wo wir Worst Case darüber reden, dass es ein Cedric Tillman ist, der aber etwas kleiner und leichter ist, aber halt nicht schneller. Also Worst Case die schlechtere Version eines Cedric Tillman und das ist eigentlich niemand, an dem man sich orientieren möchte.
Das stimmt, ja. Ich meine, den haben wir jetzt wirklich ausführlich besprochen. Also ich widerspreche dir bei allem außer der Verletzungsgeschichte, die kann ich nicht wegdiskutieren. Ich fand ihn schnell genug, auch gerade mit dem Ball in der Hand, fand ich, hat man das gesehen. Und eben, ja, der Route-Tree natürlich, der ist halt, das ist halt echt, diese Offense ist super schwierig. Aber wenn er mal andere Routes gelaufen ist als seine 2-3 Standard-Routes, also gerade eben die Inbreaker, dann finde ich, hat man eben die Movement-Skills und auch ein Stück weit die Explosivität gesehen. Und deswegen glaube ich auch, dass der, also das war mein Nummer 3 Receiver, ich bin natürlich sehr hoch bei ihm. Aber ja, er ist jetzt, klar, in der Offense gelandet, wo der Spot sehr klar ist, den er spielt. Ein sehr, sehr guter Quarterback. Er wird wahrscheinlich auch in der Art, wo er gewinnt als Receiver, wird er viel eingesetzt werden. Das passt schon sehr gut.
Ja, also die Voraussetzungen sind wirklich optimal. Das Gleiche gilt für Omarion Hampton, wo wir jetzt nicht ultra tief waren, aber halt tiefer als der Konsens. Mhm. Der Running Back, der auch bei den Chargers gelandet ist. Wo ich mir vorstellen könnte, ja, Najee Harris ist zwar da, aber gerade deshalb, glaube ich, könnte er mit seiner Explosivität vielleicht auch Räume bekommen, die er so als alleiniger Nummer 1-Back vielleicht nicht bekommen würde. Kann ich mir schon vorstellen, dass da einige Big Plays vom Laster fallen. Fall. Aber Trey Harris noch mal so das Gesamtpaket und die Skepsis von mir gegenüber dem Spieler noch mal etwas größer.
News aus der NFL.
Wir bleiben bei Wide Receivern und wir sprechen über einen, der das Team gewechselt hat, und zwar per Trade. Gab es schon länger Gerüchte darüber, ob er vielleicht getradet werden könnte. Jetzt ist es passiert. George Pickens geht von den Steelers zu den Dallas Cowboys.
Ja, das sind ja im Prinzip zwei Dinge, auf die wir rund um den Draft spekuliert hatten. Nämlich zum einen, dass Pickens getradet wird. Das hing eigentlich in der Luft seit dem DK Metcalf-Trade, seit die Steelers DK Metcalf geholt haben. Und auf der anderen Seite, dass die Cowboys einen Receiver hochdraften. Dann ist beides nicht passiert im Draft direkt. Umso mehr ergibt es jetzt wahrscheinlich dann Sinn, zumindest wenn wir aus Steelers Sicht festhalten, dass Pittsburgh, nachdem sie eben Metcalf per Trade geholt haben und sehr teuer bezahlt haben, dass sie Pickens dann nicht auch bezahlen wollten. Ich glaube, das unterstreicht dieser Trade hier. Es nimmt halt aus Steelers Sicht so ein wenig die Luft raus aus dieser Idee von, wir investieren jetzt mal in diese Saison und gucken, wie weit wir kommen. Also wenn jetzt, sagen wir, in einem alternativen Universum heute hätten wir darüber geredet, dass Aaron Rodgers heute in Pittsburgh unterschrieben hat. Und hätten wir gesagt, boah, Rodgers mit Metcalf und Pickens und einer jungen Offensive Line und einer guten Defense. Mal gucken, was die so machen können. Da ist jetzt natürlich schon ein bisschen die Luft nicht raus, aber ist weniger Luft drin, sagen wir es mal so. Aus Cowboys Sicht mag ich das sehr. Also wir haben noch gar nicht den Preis jetzt gesagt. Es ist ein Third-Rounder plus ein Tag-3-Pick-Tausch. Was für mich vom Preis ja auch Sinn ergibt, ist ein bisschen weniger als das, was Metcalf gekostet hat. Aber natürlich, Pickens ist im letzten Jahr von seinem Rookie-Vertrag. Und das heißt, wenn die Cowboys das nicht als ein Einjahresding sehen und dann wäre es ein teurer Preis für den Trade, werden sie ihm einen neuen Vertrag geben müssen. Und meine teure Verträge auszuhandeln ist jetzt nicht das, wo Dallas zuletzt besonders gut ausgesehen hat. Zumal, kleiner Bonus hier noch, Pickens hat den gleichen Berater wie Micah Parsons. Ja, das ist David Mulugeta, von dem Jerry Jones vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er den Namen nicht kennt. Schön. Das ist einer der größten Spielerberater in der NFL übrigens. Wird bestimmt unterhaltsam. Mal gucken, wie sie das alles geregelt kriegen. Sportlich gesehen, Pickens als Ex, als ein Fixpunkt, der es ihnen erlaubt, CeeDee Lamb wirklich so richtig frei, wie sie es wollen, herumzuschieben. Das gefällt mir sehr gut. Also das mag ich, sportlich gesehen, mag ich diesen Fit für Dallas sehr, sehr gut. Und jetzt haben die Cowboys eben wieder eine Offense, die schlagkräftig sein könnte. Also die besten Cowboys-Offenses mit Prescott, fand ich, waren die, wenn sie eine gute Line und zwei Receiver hatten. Und das könnte durchaus gegeben sein kommende Saison.
Ja, gleichzeitig, also zum einen glaube ich, Aaron Rodgers wird trotzdem noch bei den Steelers unterschreiben.
Glaube ich
auch. Zum anderen muss man darüber sprechen, dass da jetzt Stand heute Wide Receiver Playmaker technisch schon Flaude ist. Also,
es ist halt das gleiche Team wie letztes Jahr, oder? Also im Prinzip ist es das gleiche Team. Ja. Die werden dann irgendeinen alten Quarterback haben und dann halt Metcalf statt Pickens.
Also Metcalf ist schon in Summe besser als George Pickens.
Finde ich auch, ja. Finde ich auch.
Und das ist dann halt ein kleines Upgrade, aber Caleb Johnson statt Najee Harris.
Mhm, ja, genau.
Da würden sich in einem Meme Spider-Mans angucken. Und dann außerhalb von DK Metcalf ist da halt ein Roman Wilson, der so gut wie gar nicht gespielt hat in seiner Rookie-Saison. Calvin Austin.
Ja, es ist, also vom Big Picture her reden wir über das gleiche Team im Prinzip. Und dann ist es halt Rodgers statt Russell Wilson.
Was aber auch in der Theorie dann zumindest ein Upgrade sein sollte.
Wahrscheinlich ja, aber ob es eine Rolle spielt, also genug, dass es eine Rolle spielt, weiß ich nicht.
Aber die werden, glaube ich, auf Wide Receiver noch was machen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Sprechen wir über den Division-Konkurrenten der Pittsburgh Steelers, nämlich die Baltimore Ravens. Die haben ihren langjährigen Kicker und lange Zeit den besten Kicker der Liga, Justin Tucker, entlassen.
Das hatte sich ein bisschen angedeutet, spätestens als sie einen Kicker gedraftet haben. Zum ersten Mal, glaube ich, in der Franchise-Geschichte, dass die Ravens einen Kicker gedraftet haben. Was die Ravens hier nicht getan haben, ist, sich klar zu positionieren und sowohl nach außen als auch nach innen hin zu signalisieren, okay, wir haben wirklich eine Null-Toleranz-Policy, was Sexualdelikte angeht, weil gegen Justin Tucker stehen mittlerweile Vorwürfe von 16 Massagetherapeutinnen im Raum aus 8 verschiedenen Wellness-Zentren in Baltimore, die zurückgehen auf die Jahre 2012 bis 2016. Tucker bestreitet all diese Vorwürfe und die Ravens haben sich jetzt zwar von ihm getrennt, aber haben in dem Statement also wirklich mit jeder Faser deutlich gemacht, dass es um eine sportliche Entscheidung geht, dass es eine sehr schwierige Entscheidung war und so weiter. Also wirklich so, also ganz klar nur den Fokus aufs Sportliche gerichtet. Es ist möglich, dass da einfach auch ein Stück weit Kalkül dahinter steckt, also ne, auch im Wording, weil im Moment sind es ja einfach noch nicht geklärte juristische Themen und vielleicht sichern sie sich ein bisschen damit ab, damit sie sich dann später auch darauf berufen können, so, ne, wir waren davon überzeugt, dass an den Vorwürfen nichts dran ist und wir haben uns aus sportlichen Gründen getrennt. So oder so ist es kein guter Look von außen. Und es passt halt ein bisschen zu dem, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, dass sie eben dann auch das Team waren, das Mike Green gedraftet hat, der wohl aus ähnlichen Gründen bei vielen Teams schlichtweg gar nicht auf dem Board war.
Ja. Ja, ich finde es grundsätzlich schwierig, das dann miteinander irgendwie vergleichen zu wollen. Gerade in der Menge der Vorwürfe, aber das sei mal dahingestellt.
Also auf jeden Fall, wir können auf jeden Fall festhalten, diesen beiden Dingen, dass sie keine Null-Toleranz-Policy haben.
Nee, das stimmt. Immerhin haben sie ihn jetzt entlassen, aber es ist halt leider so, er war halt letzte Saison nicht mehr der beste Kicker der Liga. Es gab auf jeden Fall sportliche Gründe, warum man sich von ihm trennen kann und das letztendlich ja jetzt auch gemacht hat. Deswegen, ja, gebe ich dir recht, hat irgendwo ein leichtes Geschmäckle, aber letztendlich wurde er zumindest entlassen und das ist schon mal ein Schritt weiter als vor ein paar Wochen noch, weil diese Vorwürfe standen jetzt schon lange im Raum. Das ist jetzt nicht komplett neu.
Ja, ja, das ist wirklich schon eine Weile.
Und die sportliche Nichtleistung ist auch schon ein paar Wochen her. Dann haben wir noch einen neuen Spieler für die Buffalo Bills, denn Elijah Moore hat unterschrieben.
Finde ich spannend, dass es die Bills sind, die ihn holen, weil mich das vermuten lässt, dass sie ihn vielleicht eher outside sehen. Also Elijah Moore hat letztes Jahr so viel wie noch nie in seiner Karriere im Slot gespielt. 56% seiner Pass-Play-Snaps. Seine beste Saison bis heute ist ja seine Rookie-Saison, in der er 71% outside gespielt hat. Das ist bis heute mit Abstand der Höchstwert seiner Karriere, genau. Und die Bills, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bills Elijah Moore holen, um den nächsten Slot Gadget-Guy zu haben. Da haben sie Khalil Shakir als klaren Starter. Sie haben Curtis Samuel dahinter. Sie haben Laviska Shenault auch noch geholt. Und da reden wir ja noch gar nicht darüber, dass die mehrere Running Backs haben, die Bälle fangen können. Zwei Tight Ends haben, die innen auch eine größere Rolle spielen. Außen haben sie also wirklich sicher nur Keon Coleman und Joshua Palmer. Und das fände ich spannend, wenn denn, also natürlich, ne, da ist auch mal ein Fragezeichen dahinter, aber wenn Moore als, sagen wir mal, sechster Receiver am Ende in den Kader kommt und dann vielleicht mehr Outside eingesetzt wird, das würde ich in dieser Offense tatsächlich ganz gerne sehen, weil es wäre halt auch ein anderer Flavor zu diesen sehr großen beiden anderen Outside-Receivern.
Muss er eigentlich, weil du hast die ganzen Namen angesprochen, die alle im Slot spielen können und vor allem auch nur im Slot spielen sollten.
Genau.
Anders als Elijah Moore. Also ich will einen KJ Ham da nicht outside sehen. Unbedingt. Nee.
Ja, und auch Shakir ja nicht. Nord. Also wir ganz oben.
Nee, das sowieso nicht. Aber Curtis Samuel nicht, KJ Hamlin nicht, Laviska Shenault nicht. Elijah Moore bringt halt, wie du schon sagst, eine andere Note mit rein. Das war's von den News. Und wir schauen jetzt zurück auf die Saison 2024. Genauer gesagt auf die Rookies.
NFL Review.
Und wir gehen das der Reihe nach durch. Wir haben uns mehrere Kategorien überlegt, fangen an mit einem groben Überblick. Erstmal so, was haben wir aus dem Draft, beziehungsweise dann auch aus der Saison mitgenommen? Was sind so unsere allgemeinen Takeaways ein Jahr nach dem Draft, was Positionen angeht, Strategien, die Draftklasse allgemein? Ich lasse dir mal den Vortritt. Ich habe so ein paar losere Gedanken, größere Dinge, allgemeinere Dinge und etwas spezifischere. Ah doch, komm, ich fange an. Du hast sowieso genug. Nicht, dass du mir was wegklaust.
Ja.
Wir reden ja hier, und da sprechen wir gleich auch noch drüber, über eine historische Quarterback-Klasse. Mit 6 Quarterbacks in der ersten Runde. Wie gesagt, ist gleich nochmal gesondert Thema. Wir sprechen aber auch über eine historische Wide-Receiver-Klasse, zumindest was die Picks angeht. Wir sprechen über einen historischen Wert an Offense-Spielern, die gedraftet wurden, bevor der erste Defense-Spieler vom Board gegangen ist. All diese Dinge. Mein Eindruck ist, und ich glaube, dass der sich die nächsten Jahre noch ein bisschen verfestigen könnte, ist, dass wir hier über eine vielleicht historisch schlechte Running-Back-Klasse sprechen.
Guter Punkt.
Es gibt einen einzigen Back, der wirklich gut war in seiner Rookie-Saison. Und da hat sogar selbst das Team lange nicht dran geglaubt, beziehungsweise sie haben lange gebraucht, um es zu akzeptieren, dass Bucky Irving von den Bucks
zu dem
ihr bester Back ist.
Ja,
über den sprechen wir auf jeden Fall noch. Tyrann Tracy muss man hier, finde ich, noch lobend erwähnen. Der war überraschend gut in miesen Umständen. Aber das war's. Die 5 zuerst gedrafteten Running Backs dieser Klasse hatten nahezu keinen Impact. Und wir sprechen hier über eine Positionsgruppe, wo halt ja gerade, also wo die guten Spieler auch meistens direkt dann Erfolg haben und Impact haben und nicht erst wie, keine Ahnung, ein Offensive Tackle vielleicht dann erst so ab dem dritten Jahr. Normalerweise brauchen Running Backs keine Anlaufzeit in der NFL.
Ich meine, also was man ja sagen muss, um die Klasse ein bisschen in der Hinsicht zu verteidigen, ist ausgerechnet die ersten 5 sind ja alle zu Teams gekommen, die einen etablierten Starter haben. Das ist so das, worauf ich die ersten 5 vielleicht mal ganz kurz, Jonathan Brooks, sowieso ein Sonderfall, kam vom Kreuzband zurück, hat sich super schnell wieder das Kreuzband gerissen, ganz, ganz bitter. Also den muss man eigentlich fast komplett streichen aus jeder Evaluation. Trey Benson nach Arizona hat James Conner vor sich, Blake Corum dann zu den Rams, Kyren Williams vor sich, Marshall Lloyd geht zu den Packers, hat Josh Jacobs vor sich und Jalen Wright zu den Dolphins, der hatte sogar 2 Co-Starter, wenn man so will, vor sich.
Ja, aber das ändert nichts an meinem Take, weil das bedeutet ja eigentlich nur, und man sieht ja auch, wo sie gedraftet wurden, das bedeutet ja eigentlich nur, dass auch die Teams jetzt gar nicht so wahnsinnig hoch waren.
Ja, nur ein Back, Top 60, also ein Running Back wurde Top 60 gedraftet.
Und das war einer, der verletzt war, ne?
Genau,
also,
genau.
Übrigens, die ersten 5 Gedrafteten, die du gerade angesprochen hast, die kommen zusammen nicht auf 800 Rushing Yards.
Ja, mein Lloyd hat auch fast gar nicht gespielt.
Das stimmt. Jonathan Brooks hat gar nicht gespielt.
Am Ende ein bisschen gespielt, aber ja.
Er hat schon einige Snaps bekommen. Jalen Wright auch mehr, als ich gedacht hätte. Trey Benson auch ein paar. Also, es ist jetzt nicht so, dass die alle nicht gespielt haben. Aber gerade, also mein Nummer 1 Back, Jalen Wright, da kann man jetzt nicht sagen, dass, wenn er gespielt hat, mega überzeugend aufgetreten ist. Mhm. Und dass dieses Gesamtpaket, weil bei vielen ändert sich die Situation auch nicht.
Wollte ich gerade sagen. Also genau den Punkt hatte ich gerade
eigentlich
auch
schon auf der Zunge. Genau. Ja.
Also bei Wright vielleicht ein bisschen, weil Mostert weg ist. Also er ist jetzt schon die klare Nummer 2, denke ich. Aber ja, ansonsten nicht wirklich. Die sind überall die etablierten Starter immer noch da.
Ja, keiner rückt auf in diese Starting-Rolle.
Genau.
Dann müssen wir erstmal sehen, ob Bucky Irving nochmal wieder so auftreten kann, wenn er vielleicht ja auch mal zum Starter wird, weil das war ja, glaube ich, bis zu den letzten beiden Spielen oder so am Ende der Saison nicht. Ob er dann immer noch so effizient sein kann, ja. Also es könnte schon sein, dass aus dieser Klasse wirklich in ein paar Jahren vielleicht einer noch eine Rolle spielt.
Ja, es ist wirklich selten. Ne? Also auf der Position normalerweise findest du da jedes Jahr dann doch ein paar, die irgendwie relevant sind. Isaac Garendo vielleicht noch. Also das war ja, der kam ja als ein sehr, der kam ja eben als ein roher Back rein, wo wir alle, also wir wussten, dass der jetzt kein fertiger Runner in dem Sinn ist, aber halt ein athletischer Freak. Und hat ja dann auch echt einiges gespielt, natürlich, verletzungsbedingt. Gut, McCaffrey, wer weiß, was wir von McCaffrey noch kriegen. Aber der hatte zumindest Flashes, würde ich sagen. Ist halt aber auch noch weit davon weg, ein effizienter Down-for-Down-Running-Back.
Moment, aber die haben doch auch gerade wieder eingedraftet, oder?
Die haben in der 5. Runde, glaube ich. Jordan James haben die ja gedraftet.
Ja, stimmt. Ja. Ja, gut, keine Chance.
Ja, das ist halt wirklich der Gegensatz. Haben wir auch drüber gesprochen gehabt, dass eigentlich die Niners, die immer diese Freaks normalerweise picken, dieses Jahr halt wirklich so einen steady, verlässlichen Runner gedraftet haben.
Einen der besten Runner in meinen Augen dieser Klasse. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Welchen Takeaway hast du zuerst mitgebracht?
Ich fange auch mal mit dem Großen an und dann können wir uns weiterarbeiten.
Bei mir, das war jetzt eher schon der etwas detailliertere, aber das ist der, den ich unbedingt anbringen wollte.
Ja, okay, den hätte ich dir aber auch nicht weggenommen.
Dachte ich mir.
Kann ich sagen. Ich habe eine Frage, die ich dir einfach mal kurz so entgegenwerfe. Mhm. Müsste nicht ein Takeaway aus diesem Draft sein, also die Frage sein, gibt es überhaupt strategisch gesprochen, natürlich gibt es Busts, wie auf jeder Position, aber strategisch gesprochen, gibt es überhaupt sowas wie einen verschwendeten Quarterback-Pick?
Naja, also vor der Saison hätten wir da auf die Falcons geschaut, nach der Saison.
Genau, das meine ich. Also auf die spiele ich hier natürlich an. Also das ist ja so die, für mich die Storyline aus diesem Draft gewesen. Jetzt mal fernab davon, welcher Spieler ist gut und welcher ist schlecht, sondern eher so die übergreifende Storyline war ja auch das, worüber alle danach geredet haben, zumindest am Tag nach der ersten Runde.
Falcons ja, aber Draft, wenn man da so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Bears jetzt irgendwas Positives an einem Mitch Trubisky-Pick.
Nee, gut, aber das ist ja Qualität. Dann. Also okay, geht mir nicht darum im Sinne von, also auf jeder Position basten ja Spieler und sind Fehlgriff und so. Oder die Niners haben in dem Draft ja sind einen zurückgegangen, haben Solomon Thomas gedraftet, der war genauso eine Enttäuschung wie Trubisky letztlich. Mhm. Sondern mehr halt aus der strategischen Perspektive. Und das hauptsächliche Thema war ja da letztes Jahr, hier mit dem Panics-Pick und wie das alles ging. So, ja, ist es nicht Quatsch, irgendwie Cousins so viel zu bezahlen und dann in der ersten Runde statt in das Cousins-Fenster zu investieren, das man gerade geöffnet hat, also zum Beispiel den Pass-Rusher da zu picken, den Nachfolger für Kirk Cousins quasi zu draften. Und ich finde immer noch, grundsätzlich Kritik an der Gesamtstrategie ist angebracht. Also wenn du planst, einen Top-10-Quarterback zu picken, in meinen Augen, dann hol dir halt eine günstige Übergangslösung. Also weil Cousins ist halt kein Quarterback, wo ich jetzt sage, boah, den musst du dir holen. Das ist jetzt nicht Tom Brady, der auf den Markt kommt, sondern das ist halt Kirk Cousins. Dann hol dir halt einen Sam Darnold, Justin Fields, so jemanden.
Vor allem aber auch um die Menge an Geld, die man da
hat. Genau. Die Gesamtstrategie. Aber wenn wir mal den Pick selbst betrachten, also Panics zu picken als ein Team, das einen Quarterback hat, aber keine langfristige Quarterback-Lösung. Ich glaube, für die Idee müssen wir insgesamt noch viel offener werden. Und ich finde, das ist ein Takeaway aus diesem Draft. Weil, also damals war es deutlich weniger prominent, im Nachhinein viel prominenter, aber wir hatten die Situation ja zum Beispiel schon mal mit Jalen Hurts. Die Eagles haben Carson Wentz bezahlt, Jalen Hurts dann in der zweiten Runde gedraftet. Das ging jetzt im Rückblick sehr, sehr gut aus, ne? Weil sie haben letztlich den besseren Quarterback gedraftet. Und als Wentz dann eingebrochen ist, hatten sie die Alternative schon im Team. Die Falcons hatten jetzt halt ihre Alternative, als sich abgezeichnet hat, dass Cousins nicht mehr, zumindest letztes Jahr nicht mehr, der Alte werden kann nach dem Achillessehnenriss. Und das passiert nach wie vor nicht oft. Also ich dachte da zum Beispiel auch an Jordan Love, ganz genau. Wo es ja auch ein großes Thema war. Hätten die Packers jetzt da nicht mehr in das Aaron Rodgers-Fenster stecken sollen mit diesem Pick. Aber falls Penix gut wird, oder zumindest ein passabler Starter wird, dann hätten wir jetzt aus der jüngeren Vergangenheit drei wirklich positive Beispiele mit Love, Hurts und Penix. Und vielleicht schauen wir in ein, zwei Jahren zurück und auf diesen Draft dieses Jahr und sagen, vielleicht hätten die Rams doch einen draften sollen. Ah, vielleicht hätten die Steelers dann doch einen draften sollen. Oder vielleicht hätten die Lions doch einen draften sollen. So diese Teams, wo wir jetzt sagen, da ist kein Franchise-Quarterback, da ist keine langfristige Lösung. Wir wissen nicht, wer in drei Jahren der Quarterback bei diesem Team ist. Hätten die da nicht vielleicht anders rangehen sollen? Und das war für mich so auch nochmal jetzt im Rückblick. Ja, im Gesamtbild die Strategie der Falcons in dieser Offseason darf und soll man kritisieren, aber eben das Thema Panics-Pick selbst mehr dann eben als Transfer auf insgesamt Quarterback-Draften hoch, wenn man keine langfristige Lösung hat. Ich glaube, dafür sollten Teams und wir vielleicht noch viel offener werden.
Grundsätzlich stimme ich dir dazu und finde es einen sehr, sehr guten Take. Gleichzeitig werde ich aber trotzdem diesen Pick auch im Nachhinein immer noch weiter kritisieren, weil im Vergleich, also ich erinnere mich nicht mehr genau an Carson Wentz, wann der seinen Vertrag unterschrieben hat, aber das war nicht die gleiche Offseason, oder?
Wartet mal, wann wurde Jalen Hurts, also Wentz war ja 2016.
Oder ich kann auch eben nachgucken, wann Carson Wentz seinen Vertrag unterschrieben hat. Worauf ich hinaus will, ist, die Strategie ist halt in meinen Augen so oft, wenn du zwei Quarterback-Pläne in ein und derselben Offseason verfolgst. Wenn das nicht der Fall ist, oder alternativ das machst, was jetzt zum Beispiel die Seahawks gemacht haben dieses Jahr, weil da, finde ich, ist das Ganze ja in abgeschwächt auch der Fall. Die haben sich einen Übergangs-Quarterback geholt, der aber nicht ansatzweise so teuer war wie Kirk Cousins und dann zumindest in Runde 3 noch Jalen Milroe gedraftet. Das ist jetzt quasi die Light-Version von deinem Szenario. Mhm. Könnte aber wirklich Gold wert sein.
Aber das ist ja die bessere, also im Gesamtpaket die schlüssigere Version von dem Ganzen, oder? Weil weniger Investment.
Ja,
in Darnold,
es kommt halt immer ein bisschen mehr auf die Quarterback-Klasse an, ne?
Klar, ja.
Also, wenn die besser gewesen wäre, hätte ich das jetzt auch gar nicht so schlecht gefunden, wenn die wie die Eagles damals dann in Runde 2.
Genau. Ich wollte gerade sagen, das hätten wir, glaube ich, beide nicht kritisiert. Also, weil wir halt auch beide bei Darnold dann vielleicht ein bisschen niedriger sind. Ich habe es jetzt gerade mal nachgeschaut. Also, Wentz hat im Sommer 2019 verlängert bei den Eagles und im Frühjahr 2020 haben sie Hurts gedraftet. Das heißt,
nicht dieselbe Offseason.
Nicht dieselbe Offseason, halbes Jahr dazwischen.
Ja. Schon ein Unterschied, finde ich.
Aber es war schon ein großes Thema damals. Und das war ja nur ein Zweitrunden-Pick. Also Hurts war ja kein First-Rounder.
Also wie gesagt, ich werde definitiv nicht aufhören, die grundsätzliche Off-Season-Strategie der Falcons zu kritisieren, auch wenn sie jetzt. Ja, weil das Ding ist ja, da haben wir ja direkt nach dem Draft drüber gesprochen, wenn sie große Zweifel an der Spielfähigkeit von Kirk Cousins hatten bezüglich seiner Verletzung, dann hätten sie ihm in the first place nicht direkt so viel Geld zahlen dürfen, in meinen Augen.
Ja.
Wenn sie diese Zweifel nicht haben, warum holst du Cousins und draftest einen Quarterback Top 10, wenn sie in Runde 2 Michael Penix gedraftet hätten oder irgendeinen anderen Quarterback? Wäre es ein ganz anderes Szenario, aber es ist halt ein Top 10 Pick. Weil was wäre denn der Worst Case aus dieser Strategie? Der wäre, Kirk Cousins hätte wieder wie der Alte gespielt, wäre fit gewesen, hätte 2, 3 gute Jahre noch im Tank gehabt. Gleichzeitig hast du einen Top-10-Pick, der einfach nicht spielt, sondern nur hinter Kirk Cousins auf der Bank sitzt, wertvolle Rookie-Vertragsjahre verschwendet und dir fehlt halt mögliche Top-10-Pick-Qualität in einem Roster, der gut ist, weil Kirk Cousins gut spielt.
Ja, das wär die Frage.
Ja auch möglich gewesen.
Das wäre auch möglich gewesen. Da wäre eben die Frage, ob wir dann darauf mit deinem Abstand drauf geguckt hätten, wie wir jetzt auf Love Rodgers schauen. Wo wir auch sagen, ja, sie hätten da auch vielleicht einen Receiver draften können. Hätte das dann wirklich den Unterschied gemacht? Ja. Oder ist nicht der größere Unterschied für die Franchise, den Quarterback direkt zu haben, der Rodgers
langfristig ersetzt? Langfristig ist das 100% die bessere Lösung gewesen. Kurzfristig in meinen Augen nicht. Weil kurzfristig war ich damals und bin ich heute auch noch der Meinung, dass dieser Mannschaft nicht viel gefehlt hat, um den letzten Schritt in Richtung Super Bowl zu gehen. Und mit letzten Schritt meine ich vielleicht dann noch ein richtig guter Playmaker in der Offense mit einem sehr gut spielenden Aaron Rodgers. Also langfristig macht das Sinn, aber da sind wir wieder bei dem alten Thema. Meine Strategie mit einer NFL-Franchise wäre dann schon eher etwas kurzfristiger, mehr zu den Sternen zu greifen als die langfristige Perspektive. Natürlich sieht das jetzt gut aus, dass man Jordan Love schon hatte. Gleichzeitig hat man sich damit ja aber auch so unter Druck gesetzt, Jordan Love sehr schnell mit sehr wenig Sample Size direkt viel Geld zu bezahlen,
ja,
wo wir auch erstmal abwarten müssen, ob er diese Summe überhaupt wert ist. Und da hat man sich ja selber rein manövriert, weil halt schon viele mehrere Jahre von diesem Rookie-Vertrag einfach futsch waren.
Ich glaube, so je mehr ich zurückblicke auf jetzt diese Panics-Falcons-Situation, desto mehr, klar, da ist jetzt Hindsight mit dabei, weil wir wissen, wie es mit Cousins ausgegangen ist, aber auch jetzt strategisch, wenn man versucht, so ein bisschen sich davon zu lösen, ist, glaube ich, meine größere Kritik der Vertrag, den sie Kirk Cousins gegeben haben, an dem Punkt seiner Karriere 100%. Von einem Achillessehnenriss zurückkommt, als halt der Panics-Pick, wenn man es versucht, isoliert zu betrachten.
Ich finde halt immer, es kommt darauf an, welchen Plan du verfolgst. Es gibt ja schon einfach, wie jetzt Sam Darnold, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Das ist ja ganz offensichtlich eine Verpflichtung für den Übergang sozusagen. Also es ist jetzt keiner, das auch was die Gesamtsumme, das Gesamtvolumen des Vertrags angeht, das ist jetzt keiner, wo die Franchise davon ausgeht, dass sie mit Sam Darnold den Super Bowl gewinnen können oder halt diesen letzten Schritt gehen. Kirk Cousins, diese Kirk Cousins-Verpflichtung hatte für mich schon den Vibe mit, okay, wir haben uns hier jetzt jahrelang eine Offense aufgebaut, uns fehlt nur der Quarterback und jetzt holen wir uns Kirk Cousins.
In einer schlechten Division und so weiter, ja.
Genau. Und dann macht halt der Pick für mich weniger Sinn. Grundsätzlich stimme ich dir aber zu. Ja, es ist schwierig, einen Quarterback-Pick so richtig zu verschwenden wahrscheinlich.
Ja, ja. Das,
aber ich es, glaub, ist möglich.
Da, es ist möglich. Es ist möglich, aber ich glaube, da bin ich auch noch mehr, noch offener dafür geworden mit Rückblick auf den Draft.
Verstehe ich. Ich würde noch einen nennen, und zwar eine Sache, die für mich in der Betrachtung nämlich ähnlich geblieben ist. Wir haben ja die Vikings nach dem vergangenen Draft kritisiert, obwohl dir vor allem die Picks gut gefallen haben in der ersten Runde. Mit JJ McCarthy.
Also ich war bei, Turner war für mich jetzt kein Value, den hatte ich da, und ich hatte ihn ja auch nur als Nummer 3 Edge und sie haben ihn als Nummer 2 Edge, glaube ich, gedraftet. Und vor allem hinter Latu, den ich auch noch weiter hinten hatte. Also sie haben ja Turner über meine Edge 1 und 2 gedraftet. Deswegen, Turner war bei mir nicht so hoch. McCarthy mochte ich sehr.
Gut, aber grundsätzlich finde ich, dass man Dallas Turner, ich weiß nicht, war es Pick 18 oder so?
17, ja.
17. Ja, da finde ich.
Er war der Konsens-Top-Edge. Das muss man schon.
Also da kann man, finde ich, die Kritik jetzt nicht allzu groß machen, genauso mit dem JJ McCarthy-Pick, wenn wir darauf schauen, wie einfach diese Quarterbacks vom Board gegangen sind. Nämlich einfach in der ersten Runde und danach erstmal nicht mehr. Also du musstest ihn wahrscheinlich auch da draften. Lirum Larum, wir haben kritisiert, dass die Vikings so aggressiv waren und zweimal hochgegangen sind für Spieler, was dazu geführt hat, dass sie dieses Jahr nur 5 Picks hatten. Also, zusammengefasst hat das bedeutet, sie hatten letztes Jahr, 2024 im Draft, diese 2 Picks in Runde 1, aber dann bis Runde 4 keinen einzigen mehr. Und dieses Jahr, 2025, hatten sie auch nur 2 Picks in den ersten 4 Runden. 2 Jahre in Folge. Das ist einfach in meinen Augen zu wenig Munition, mit der du rein grundsätzlich arbeitest. Weil wenn du nicht regelmäßig Spieler auf Rookie-Verträgen hast im Roster, die auch spielen, die einen gewissen Impact haben, das müssen jetzt keine Starspieler sein, aber Spieler, vielleicht auch Rotationsspieler, die günstig sind. Wenn du die nicht hast, dann wird dein Kader irgendwann zu teuer. Dann hast du irgendwann das Problem, keine Ahnung, wie jetzt zum Beispiel die Saints, die dann halt viele teure Spieler haben, weil sie mit denen immer wieder verlängert haben. Aber es kommt halt nichts in Anführungszeichen Günstiges nach. Es kommen keine günstigen Roster-Spieler nach.
Ja, 49ers, diese Offseason auch ein Beispiel.
Stimmt, dafür. 49ers ist auch ein gutes Beispiel. Du kannst da auf 2 Wegen hinkommen. Entweder du pickst halt über Jahre halt nicht gut und da sind keine Spieler dabei. Aber du machst es ja doppelt schwer, wenn du einfach deine Gesamtmenge an, ich nenne es ja immer Lose, also deine Gesamtmenge an Versuchen, die du im Draft hast, wenn du die dir selber schon nimmst oder geringer machst.
Ja.
Wenn du einfach was die Gesamtmenge an Versuchen im Draft, schon dich selber limitierst. Je weniger Picks du zur Verfügung hast, desto geringer ist ja die Chance, diese Spieler zu finden, die dann halt die nächsten 2, 3, 4 Jahre deine günstigen Rosterspieler sind. Und Rookie-Vertragsspieler sind in meinen Augen essentiell wichtig für eine gesunde Kaderplanung über Jahre. Und da wird den Vikings auf jeden Fall in 1, 2 Jahren was fehlen. Weil sie halt 2 Jahre in Folge, ja, sie haben vielleicht 2024 nicht super wenig Spieler gepickt, aber dieses Jahr ja insgesamt nur 5. Aber natürlich ist die Chance höher, wenn du in den ersten 3 Runden ein paar mehr Picks hast. Oder zumindest halt ja. in jeder Runde ein. Und ja. sie hatten jetzt in 2 Jahren nur 2 Picks in den ersten 4 Runden. Das kann einem auf die Füße fallen. Und mit einem Jahr Abstand gucke ich da fast noch kritischer drauf, wenn ich mir eben angucke, dass er zum Beispiel in Dallas Turner noch nicht mal der Starspieler ist, der er sein müsste nicht, für das, was die Vikings investiert haben.
Das ist halt wirklich der Punkt. Und ich finde vor allem, also wie diese erste Runde auch gelaufen ist, unterstreicht dir eigentlich diesen ganzen Punkt, sei nicht zu sehr überzeugt von deiner eigenen Analyse. Und was ich bei den Vikings auch letztes Jahr ja viel kritisiert habe, war eben diese doppelte und dreifache Aggressivität. Weil sie haben sich ja den zweiten First-Rounder schon ertradet, haben ja da natürlich auch schon einen Preis bezahlt, ne, um hochzugehen und um sich diesen Pick zu ertraden. Sind dann für McCarthy einen Spot hoch, okay, passt. Und dann ja für Turner eben, weil sie ja da schon echt viel weggetradet hatten, haben sie ja dann den 5th-Runden-Pick letztes Jahr und dann aber eben den 3. und 4. Runden-Pick im diesjährigen Draft abgegeben, genau. um für Dallas Turner hochzugehen. Und jetzt, wir machen heute kein finales Fazit zu dieser Draftklasse, aber Vikings draften Dallas Turner an 17. Die Rams draften Jared Verse an 19, der klar beste Rookie-Edge war. Die Dolphins draften Chop Robinson an 21, der zweitbeste Rookie-Edge war. Das heißt, die Vikings haben so viel investiert, um vor die zwei Teams zu kommen, die dann die Stand heute, ja, mit sehr vielen Sternchen dahinter, aber Stand heute besseren Spieler gepickt haben auf der gleichen Position. Und Dallas Turner ist halt die Nummer 4 in der Edge-Rotation bei den Vikings. Und Vikings haben gerade Van Ginkel nochmal bezahlt, sprich Greenard und Van Ginkel sind das Starting-Edge-Duo. Also Dallas Turner ist jetzt bestenfalls die Nummer 3 wahrscheinlich nächstes Jahr. Das ist halt echt diese doppelte und dreifache Aggressivität, die war da wirklich das Problem. Ich hatte das als auch als einen Punkt mir aufgeschrieben.
Ja, die dich einfach, ja, mittelfristig zumindest limitieren wird. Vor allem, man hätte ja aber auch es schaffen können, dir für dieses Jahr vielleicht Picks auch wieder zurückzuholen in den Mid-Rounds. Hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, genau, okay, wir bleiben bei unseren 5 Picks.
Einmal sind sie runtergegangen, aber halt nur auch ein paar Spots.
Ja, sie haben aber in Summe keinen Pick mehr.
Ja, genau, bekommen. Sie haben, das war, glaube ich,
nächstes Jahr
ein Tausch. Nee, ich glaube, es war ein Tausch eben. Sie sind einmal runter und dann mit einem späteren Pick hoch.
Ja, gut. Ja, das ändert halt nicht so viel.
Genau, ja.
Du hast sicherlich noch ein Takeaway dabei.
Genau, ich habe einen noch, also den Vikings-Punkt hatte ich auch. Ich habe einen noch, und das ist weniger ein strategischer Punkt, mehr eine Beobachtung. Nämlich, wenn wir auf diese erste Runde noch mal gucken, 2024, ist einfach krass auch, wie Premium-Positionen getrieben das war. Also die erste Runde 2024 waren fast nur Quarterbacks, Wide Receiver, Pass Rusher, Offensive Tackle, Cornerbacks. Also die 5 Premium-Positionen einmal durch. Mit 2 Ausnahmen, Graham Barton, den die Bucks als Center gedraftet haben, und natürlich Brock Bowers, den die Raiders an 13 overall gepickt haben.
Premium-Spieler.
Ja, das wurden halt Premium-Spieler, ganz genau. Und das war eine erste Runde generell mit sehr, sehr vielen sehr guten Rookies. Aber Bowers und Barton waren halt wirklich auch beide Volltreffer jeweils für ihr Team. Ich fand den Vergleich zu diesem Jahr da auch auffällig. Also im Draft dieses Jahr, wenn ihr euch da die erste Runde anguckt, was hatten wir da alles drin? 2 Tight Ends, 2 Running Backs, einen Off-Ball-Linebacker, 3 Guards, einen Safety, einen Nose-Tackle. Ich glaube, hier ist, um den Bogen zum Start nochmal zurückzumachen, auch eine Lektion rein, was die Beobachtung dieser Draftklasse angeht, drin, weil 2024 einfach eine herausragend starke Klasse war. Und herausragend starke Klassen sind eben darin auch häufig auffällig, dass sie in der Spitze auf den Premium-Positionen stark sind. Wir haben ja dieses Jahr viel darüber gesprochen, ja, gute Running-Back-Klasse und eine tiefe Edge-Klasse und eine tiefe Defensive-Tackle-Klasse. Letztes Jahr war es eben ein anderes Level in der Spitze auf den Premium-Positionen. Und als ich jetzt das ist mir echt relativ spät jetzt in der Vorbereitung auf die Folge aufgefallen, aber als ich dann irgendwann einfach nochmal kurz die Positionen mir angeguckt habe, einfach nur so Receiver, Tackle, Receiver, Quarterback, einfach durchgegangen bin, das fand ich nochmal mega auffällig, gerade eben auch im Vergleich zu diesem Jahr.
Und daran anknüpfend finde ich etwas, da haben wir aber schon drüber gesprochen, dieser Trend, dass die ersten Runden weniger schockierend werden. Also,
ja, ja.
Das hatte der 24er Draft, das hat jetzt der 25er Draft noch mal extremer, weil in 24 gab es zumindest diesen Michael Penix, der uns alle komplett vom Hocker gehauen hat. Mhm. Den gab es 2025 nicht. Und ich finde, wenn du dir aber die Jahre davor anguckst, vor allem 2022 und davor, gab es in jedem Draft so mindestens zwei in der ersten Runde, zwei Picks in der ersten Runde, wo du auf jeden Fall die Augenbrauen sehr weit hochgezogen hast. Das ist Trevon Walker zum Beispiel an eins. Das war ein Schocker. Also klar, da gab es Gerüchte drüber, aber verstehen konnten es die wenigsten. Da hatten wir Cole Strange in Runde 1. Wir hatten das Jahr davor den Uptrade für Trey Lance, der jetzt auch nicht unbedingt erwartbar war. Mhm. Alex Leatherwood zu den Raiders, wenn ich mich richtig erinnere, war so ein völlig überraschender Pick. 2020 Jordan Love, komplett aus dem Nichts. Da würde ich auch noch Clyde Edwards-Helaire in Runde 1 mit dazu zählen. Mhm. Das hat man auch nicht unbedingt kommen sehen. Also, finde ich, ist ein Trend, den man auf jeden Fall im Auge behalten kann. Ja. Ob sich das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt und was das bedeuten könnte, aber es ist einfach eine Beobachtung
jetzt
über die letzten 2-3 Drafts.
Ich glaube, dass Teams ein bisschen smarter werden tatsächlich auch. Also, dass sie weniger dieses, so ein bisschen weggehen von dem, ich weiß es besser als die anderen und so ein bisschen smarter werden. Weil wir sehen es ja auch in der Free Agency, finde ich. Also, selbst da, wenn du guckst, vor 3-4 Jahren teilweise völlig absurde Verträge drin, finde ich jetzt kaum noch. Also, dieses Jahr haben wir dann noch viel über die Commanders gesprochen, die halt diesen einen Vertrag rausgegeben haben für blanke ich gerade komplett auf den Namen.
Pass Rusher.
Defensive Tackle.
Kinlaw?
Genau, Javon Kinlaw. Aber das war es halt eigentlich auch schon. Und das ist halt ein Defensive Tackle-Vertrag, der dann auch irgendwie in 2 Jahren irrelevant sein wird. Das ist ja kein 80-Millionen-Vertrag für keine Ahnung was. Das heißt, auch da sehen wir relativ wenige dieser extremen Outlier-Verträge oder wo ein Team so völlig verrückte Dinge macht. Das heißt, ich glaube, Teams sind einfach wirklich ein Stück weit smarter geworden, was diese Dinge angeht.
Lass uns über diese historische Quarterback-Klasse sprechen. 6 Quarterbacks in Runde 1 vom Board gegangen. Das gab es vorher nur einmal, aber was das Besondere 2024 war, 6 Quarterbacks in den ersten 12 Picks. 5 unter den ersten 10. Dafür, ich habe es gerade schon mal erwähnt, seit 1970 zum ersten Mal, beziehungsweise seit die NFL die NFL ist, kein Quarterback-Pick zwischen den Runden 2 und 4. Da war einfach Flaute, da war nichts.
Ja.
Aber vor allem auf die ersten 6 Quarterbacks wollen wir jetzt schauen mit Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, dann Michael Penix, JJ McCarthy und Bo Nix an 12. Ich habe schon mal, glaube ich, irgendwo erwähnt, in diesem Draft sind meine Top 9 Quarterbacks aus meinem Ranking genau in dieser Reihenfolge auch gepickt worden. Und nur der 10. wurde von allem unterbrochen. Das als kleiner Zwischenfakt. Nach einem Jahr kann man natürlich jetzt noch kein finales Urteil fällen, das ist klar.
Ja.
Man muss aber schon sagen, dass diese Klasse nach einem Jahr auch schon sehr gut aussieht. Mhm. Also klar, Caleb Williams up and down gewesen mit schlechtem Coaching, Jaden Daniels aber mit einer überragenden Saison, Drake May in richtig miesen Umständen gute Ansätze gezeigt, Bo Nix war auch vollkommen in Ordnung und sogar vor allem fast noch ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Gut, Penix hat nicht viel gespielt, Joe Milton ein Spiel, das war sehr ordentlich, aber trotzdem, ich glaube, je nachdem, wie sich diese Spieler weiterentwickeln, kann das auch wirklich eine historisch gute Klasse werden.
Vor allem, weil wir ja jetzt, also ich finde, wenn wir jetzt halt auf diese Klasse gucken und dann und schon mal Richtung kommende Saison denken, jedes dieser Teams, bei dem man vielleicht Fragezeichen, was die Umstände angeht, hat ja wirklich viel investiert. Also wir haben die Bears, die Ben Johnson holen, die Offensive Line komplett austauschen, noch 2 Playmaker holen. Und Caleb Williams, also ich will niemandem verkaufen, dass Caleb Williams eine tolle Rookie-Saison hatte, weil die hatte er nicht. Aber er hatte auf jeden Fall gute Stretches zwischendurch. Also es fing ja am Anfang an, er hat so 1-2 Spiele gebraucht, dann hat er sich echt gefangen, hat dann einen ziemlich guten Monat eigentlich gespielt. Und dann später dieser Stretch war, glaube ich, dann direkt nach dem Coordinator-Wechsel, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Und das waren halt die Spiele, in denen man mehr gesehen hat, was möglich ist mit ihm. Und ich glaube, er muss noch mehr verstehen, für was er Zeit hat und für was nicht in der NFL. Ich fand, das war so übergreifend das zentrale Thema seiner Rookie-Saison, das zentrale negative Thema. Aber er wird mit Ben Johnson auch mehr in Anführungszeichen, einfache Auswege kriegen. Er wird mehr offene Underneath Receiver kriegen, die er letztes Jahr einfach nicht hatte. Ich erwarte da einen großen Sprung von ihm. Daniels sowieso, also der einzige Quarterback, der am Boden gefährlicher war, war Lamar Jackson. Und Daniels hat so viele Spiele für die Commanders gewonnen. Und die haben ja auch investiert in die Offensive Line, in Deebo Samuel. Also auch die werden besser sein. May, also ich würde sagen, May hat definitiv im Verhältnis aus den schlechtesten Umständen am meisten rausgeholt von dieser Gruppe. Weil die Umstände waren ja, also muss man fast sagen, historisch schlecht, in die er da reingekommen ist. Auch als Runner, hat ja auch viel als Scrambler gemacht. Aber ich habe mir echt auch ein bisschen nochmal von ihm was angeguckt jetzt für diese Folge. Und also wirklich so auch das Pocket-Movement, was der mit dem Arm kann, die Aggressivität, die Kreativität als Passer und als Runner, das hat schon, da ist schon sehr, sehr viel da. Und ich meine, ich war bei May sehr hoch pre-draft. Ich bin tendenziell fast noch höher jetzt, nachdem ich gesehen habe, was er in schlechten Umständen gemacht hat. Und die haben ja auch, die haben ja mit am meisten umgebaut, neben den Bears vielleicht, in dieser Offense. Das heißt, auch da bin ich optimistisch. Und
also
ja,
ich habe ja die Patriots sogar als Überraschung genannt. Ich finde, sie hätten sogar noch etwas mehr in Sachen Playmaker machen können. Aber ich stimme dir 100% zu. Für alle, die die Bonusfolge noch nicht gehört haben, für mich die Patriots könnten eine der Überraschungen nächstes Jahr sein.
Und dann Bo Nix hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also ich glaube, Bo Nix war dann unterm Strich fast der am meisten, der Quarterback, bei dem so mit am meisten diskutiert wurde, hatte ich so den Eindruck. Zumindest in der Einschätzung, weil es halt so der ist, wo
Nix ist halt der die Total Stats geliefert
genau,
hat.
Genau, der hat
die Total Stats. Aber wenn du halt mehr als ein Spiel von den Broncos gesehen hast, hast du gesehen, ja, da wird auch sehr viel über Scheme produziert. Er wird teilweise sogar am Ende der Saison, fand ich, wurde er teilweise versteckt, wo er sehr viele einfache Pässe bekommen hat, viele Screens, wenn ich mich richtig erinnere. Er war aber ein guter Scrambler. Er hatte auch hier und da ein paar richtig schöne Big Plays. Deswegen meinte ich auch, er hat sogar besser und fast ein bisschen anders gespielt, als ich das erwartet hätte, weil Pre-Draft war ich der Meinung, ja, das kann ein echt solider Game Manager in der NFL werden. Ich weiß halt nicht, ob da noch Potenzial drin steckt. Ist ja auch einer, der schon sehr, sehr viel gespielt hat auf College-Level. Ja. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich weiß nicht, ob Bo Nix noch einen Gang höher schalten kann, ob da noch viel mehr kommt oder ob es ja ungefähr auf diesem Niveau bleibt. Aber trotzdem fand ich, was ich nicht erwartet habe, fand ich es krass, wie er teilweise auch so richtige Chunk-Plays drin hatte, tiefe Bälle gut angekommen sind. Und eben als Scrambler habe ich jetzt auch nicht unbedingt so kommen sehen. Deswegen fand ich auf jeden Fall positiv diese erste Saison mit ihm.
Ja, genau. Also darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Bei ihm ist halt die Diskrepanz zwischen Stats und Leistung wahrscheinlich am größten. Ich habe mir aufgeschrieben, für mich war er dann letztlich der Best Case von dem, was ich Pre-Draft analysiert habe. Weil ich habe mir meine Notizen nochmal angeguckt und was ich auf der positiven Seite bei ihm hatte. Und ich habe ein paar Sachen einfach mal 1:1 rauskopiert. Super konstant in Structure. Sicher in seinen Reads, schneller Release, wenig verschwendete Bewegungen, effizienter Passer, nimmt, was da ist, wenig falsche Entscheidungen in Structure, Ballplacement underneath ist gut. Und wenn wir das jetzt anwenden auf die Sean Payton-Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben, dann hat er das ja wirklich, also mit diesen Attributen konnte er einen extrem hohen Output abliefern. Was ich auch nicht habe kommen sehen, da stimme ich dir komplett zu, ist das, was er on top gemacht hat. Also sowohl teilweise vertikales Passing als halt auch das Scrambling. Dass er da, ich weiß noch, dass wir darüber auch geredet hatten, das Scrambling, was er ja im College auch hatte. Aber also, ich glaube, wir waren beide skeptisch, dass sich das auf die NFL überträgt, weil er jetzt ja kein Top-Athlet ist in dem Sinne, verglichen mit anderen Quarterbacks. Aber es hat sich sehr gut auf die NFL übertragen. Zumindest hat er ein sehr gutes Gefühl dafür, wann er wohin scramblen kann. Und deswegen, für mich war Bo Nix absolut eine positive Überraschung. Ich weiß, es kommt nicht immer so rüber, wenn ich über ihn schreibe. Aber das liegt dann auch daran, dass ich dann vielleicht bei dem Hype nicht ganz mitgehe, weil ich dann schon auch sage, ja, der Gesamtoutput der Offense ist sehr gut, aber da ist halt nix mehr ein funktionierendes Zahnrad in dem Gesamtgebilde, wo ich zum Beispiel bei einem Drake May sage, der ist halt das Gesamtgebilde gewesen letztes Jahr für die Patriots.
Wollen wir ein kleines Ranking zumindest aus diesen 4 Startern machen? Oder ist das zu offensichtlich?
Ranking letztes Jahr oder Ranking für kommende Saison?
Ich hätte jetzt gesagt, Ranking für letztes Jahr. Jetzt, wo du aber sagst, für kommende Saison ist fast noch interessanter. Nur für letztes Jahr.
Okay.
Sag du mal, weil ich glaube, es ist relativ ähnlich. Sag du mal ganz schnell, wer wäre dein Platz 4 bis 1?
Okay, ich sag 1 bis 4. Ich hab's falsch, ich hab's gesagt. Okay. Jetzt
von mir aus, von mir aus auch mal edgy sein.
Daniels natürlich die 1. Ich hätte May an 2. Ja. Ich hätte Nix an 3, ich hätte Williams an 4.
Geht mir auch so.
Aber für kommende Saison würde es wahrscheinlich anders aussehen.
Ja, also Caleb Williams wird auf jeden Fall klettern. Mhm. Ich weiß nicht, ob bis an 1. Ich glaube schon, dass Jaden Daniels vielleicht 1. nicht mehr ganz so eine Fabelsaison spielt wie letztes Jahr, aber trotzdem wird der, der wird nach wie vor gut sein. Die Umstände sind jetzt nicht schlechter geworden für ihn. Nee. Drake May an 3 und Bo Nix an 4 und dann gucken wir mal, was JJ McCarthy so macht.
Genau, und Penix natürlich auch. Also Penix haben wir jetzt keine Ahnung, was wir da erwarten können, aber McCarthy ist natürlich.
Also habe ich jetzt noch nicht mit ins Ranking einbezogen, weil dafür ist die Sample Size halt
zwei,
zu klein.
Zwei, aber ja, für nächstes Jahr. Drei Spiele gemacht, genau. Also drei volle Spiele gemacht. Das waren halt auch, ich habe es mir echt extra nochmal angeguckt. Das war Giants Woche 16, Commanders Woche 17, Panthers Woche 18. Das sind halt Giants und Panthers zwei der schlechtesten Defenses letztes Jahr, für die es auch um gar nichts mehr ging an dem Punkt. Und gegen Washington war er super up and down. Deswegen einfach, also da kann man noch nicht viel mitnehmen.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Welche Rookies haben uns besonders positiv überrascht, vor allem gemessen an unserer eigenen Analyse pre-Draft? Ich muss hier einen Spieler nennen, über den haben wir auch schon im Laufe der Saison gesprochen, aber ist natürlich jetzt schon ein paar Tage her, ein paar Wochen her, Monate, um genau zu sein. Aber jetzt, wo ich mir auch noch mal so die Gesamtstats angeguckt habe, was die gesamte Saison angeht, für mich der Rookie, der am meisten positiv überrascht hat, und der hat nicht mal große Aufmerksamkeit bekommen, was auch an seiner Position liegt, ist ein Defensive Tackle, wo ich Zitat vor dem Draft geschrieben habe, ich kann es mir in der NFL einfach nicht vorstellen. Das stand so in meiner Analyse. Dafür war Tevondre Sweat von den Titans schon verdammt gut.
Ja, also der wäre bei mir ansonsten noch bei einer anderen Kategorie gekommen, weil ich den ja tatsächlich sehr hoch hatte. Das war mein Nummer 3 Defensive Tackle. Also da war ich auch höher als der Konsens. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet, mit so einer positiven Saison.
Wir müssen kurz noch mal zusammenfassen, was mein Problem mit ihm war. Weil Tevondre Sweat, der ist ein Berg von einem Mensch. 6'4", 366 Pfund. Mhm. Ich habe damals auch, als wir über ihn gesprochen haben, einen Vergleich gebracht. Ndamukong Suh, ja, auch Berg von Mensch. Der ist auch genauso groß wie Tevondre Sweat. Aber Ndamukong Suh ist einfach 50 Pfund leichter. Das sind über 20 Kilo noch mal Unterschied.
Ja,
20 ich weiß noch, Kilo.
Wir haben damals, glaube ich, über Jordan Davis auch gesprochen, der auch, also Pre-Draft, ich glaube, 25 Pfund oder sowas leichter war.
Es ist wirklich absurd, wie viel Mensch Tevondre Sweat ist. Und ich habe, als ich mir Tape von ihm aus dem College angeguckt habe, wie gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, weil es war alles langsam, was er gemacht hat. Er wirkte schwerfällig, er wirkte überhaupt nicht explosiv. Und er wirkte auch so, als wäre er nach ein paar Plays schon mit seiner Ausdauer am Ende und wäre platt. Mhm. In der Realität, nach einem Jahr muss man sagen, der Typ ist ein verdammter Impact-Spieler für die Titans. Ja. Der hat die zweitmeisten Snaps aller Defensive-Line-Rookies gespielt. Ja, so viel zum Thema Ausdauer. Nur Braden Fisk hat auf seiner Position mehr Quarterback-Pressures generiert und Braden Fisk wurde genau dafür geholt, den Quarterback unter Druck zu setzen und Sweat ja nicht mal primär. Ja. Er ist ja vor allem auch als Runstopper geholt worden. Und Tevondre Sweat war ein Runstopper. Der hatte nur 2 Missed Tackles.
Das habe ich auch nochmal jetzt gesehen,
Bei 700 Snaps. Also es waren natürlich nicht alles Run-Play-Snaps, ne? Aber 2 Missed Tackles ist trotzdem absurd wenig. Zum Vergleich, Braden Fisk hat 11. Ja, also Tevondre Sweat war gegen den Pass, gegen den Run eine absolute Bank und vor allem in Jahr 1 hätte ich es mir nicht vorstellen können. Was ich ihm gegeben hätte, wäre so im Sinne von, okay, der wird ein bisschen, da wird ein bisschen Muskelmasse auf und ein bisschen vielleicht, ja, wie nennen die Amerikaner das? Die haben so einen ganz lustigen Begriff dafür, aber so überschüssiges Körpergewicht, sagen wir mal, wird abgebaut, er wird ein bisschen athletischer für die NFL gemacht, damit er schneller und explosiver sein kann. Und dann hat er vielleicht einen Impact aufgrund einfach seiner Größe, seiner Reichweite. Das hätte ich ihm gegeben, aber das hätte für mich halt ein paar Jahre gebraucht. Und dass er in seinem Rookie-Jahr so gut ist und so viel spielt, Respekt.
Ja, gerade auch diese, also ich glaube, es waren 699 Snaps. Das ist ja fast sogar, dann, also wenn wir an die Pre-Draft.
Hast du mich gerade wegen eines Snaps korrigiert? Ich habe bestimmt ganz bewusst 700 aufgeschrieben.
Ich glaube, es sind 699. Zumindest, vielleicht sind es auch 699 Defense-Snaps und du hast irgendwo noch einen Special-Team.
Nein, ich weiß, dass ich aufgerundet habe.
Okay, ja, dann sind 699. Ich fand, er ist halt kein. Ich hatte ihn in einer anderen Kategorie später noch, kann ich jetzt einfach vorziehen, weil wir haben nachher noch eine Under-the-Radar-Kategorie. Da hatte ich ihn bei mir drin als eine Option. Also Spieler, die gut waren als Rookies, aber noch nicht so die ganz große Beachtung bekommen. Als ich die 699 Snaps gesehen habe, war ich echt auch nochmal überrascht. Weil ich. Also, das ist ja, wenn wir da an die Pre-Draft-Konversation mit ihm denken, das war ja fast so das größte Fragezeichen. Wie viele Snaps kann der überhaupt spielen? Also reden wir da über einen Spieler, der 300 Snaps gibt in der Saison. Oder, also, ne, was wird seine Rolle sein? Hat er deutlich übertroffen. Ich verstehe, warum er auch noch ein bisschen unterm Radar läuft, weil er hat zwar gute Gesamtzahlen, was den Pass-Rush angeht, aber er war jetzt nicht der High-Impact-Pass-Rusher im Vergleich zu anderen Spielern. Und ja, dann halt in einer.
Dafür wurde er nicht geholt.
Genau, dafür wurde er auch nicht geholt. Aber eben in einer schlechten Defense, und du bist vor allem ein Run-Stopper, damit bist du nicht ganz so der Fokus von der generellen Aufmerksamkeit. Aber ja, ist für mich einer der, also wie gesagt, meine Erwartung auch nochmal übertroffen hat, sage ich ganz klar.
Also er hat weit über 700 Snaps gespielt, weil er hatte auch noch 66 Special-Team-Snaps. Mhm.
Ja.
Ja. Sagen wir 700. Wer ist denn dein Rookie, der dich besonders positiv überrascht hat?
Hier muss ich Bucky Irving nennen. Bucky Irving.
Hätte ich auch nehmen können. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du Jaden Daniels nimmst, aber.
Ja, Daniels war aber für mich zumindest immer noch irgendwie halt ein First-Round-Quarterback und so weiter. Bucky Irving ist der Spieler, bei dem ich am niedrigsten war, gemessen daran, wie er in der NFL eingeschlagen ist. Und ich bin meine Notizen auch nochmal durchgegangen. Er ist halt schon auch einfach ein Outlier. Also, ne, 5'10, unter 200 Pfund. Kein Top-Speed, keine Top-Explosivität, generell jetzt nicht so der athletische Freak irgendwie. Abgesehen von der Agilität, die hatte ich mir auch pre-draft positiv aufgeschrieben. Ich hatte mir aber damals eben notiert, für mich eben ist es mehr so ein reiner Third-Down-Back, vielleicht so eine Mid-Tier-Nummer-2, aber das ist wahrscheinlich auch sein Ceiling. Und die Lektion, die ich daraus gelernt habe und auch schon ein Stück weit angewendet habe dieses Jahr im Scouting, wenn ihr unsere Running-Back-Folge gehört habt oder nochmal hört, dann werdet ihr das wahrscheinlich auch merken. Einfach Backs mit Vision und Movement-Skills, um enge Räume zu navigieren, um verlässlich zwischen den Tackles zu arbeiten, obwohl sie nicht die 230 Pfund oder was auch immer haben, haben einfach echt eine realistische Chance, produktiv zu sein in der NFL, auch wenn sie eben nicht diese top-physischen oder athletischen Traits haben. Das war für mich so die Bucky Irving-Lektion, weil das war wirklich ein Back, mit dem ich nichts anfangen konnte in der Analyse. Weil das war klein, leicht, kein Top-Speed. Was mache ich mit dem? Ja, vielleicht ein Receiving Back, okay, aber dass der so einschlägt, hätte ich niemals gedacht.
Ich war auch nicht besonders hoch bei ihm. War mein Nummer 8 Running Back, also schon deutlich tiefer. Ich weiß aber, dass ich ihn als Spieler mochte. Aber ich habe mich halt auch ein bisschen davon abbringen lassen. Also ich habe ihn zum Beispiel mit einem Terry Cohen verglichen, der ja auch, der war ein super Receiving Back, aber halt war auch ein guter Runner. Und ich mochte die Contact Balance bei Bucky Irving. Aber für mich war eben auch das Problem, ich habe es mir so aufgeschrieben, mit diesem ja doch geringen Gewicht und der geringen Größe müsstest du schneller, flinker und explosiver sein, auf NFL-Level auch dann eine ähnliche Production zu haben. Aber ich mochte ihn als Runner. Also deswegen, ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen. Ich glaube, ich war etwas positiver bei ihm. Aber ich hätte ihn hiermit in der Kategorie auch nennen können, weil das habe ich so nicht erwartet. Nächste Kategorie?
Jo.
Das Gegenteil quasi. Welche Rookies haben uns, gemessen an unserer eigenen Analyse, besonders enttäuscht? Da gibt's schon ein paar.
Ja.
Es gibt aber keinen, wo ich. Also es gibt zum Beispiel jemanden wie Rome Odunze, wo ich sehr hoch war. Wo ich sage, aber ja gut, der hat ja aber keine Kacksaison gespielt.
Nee.
Ja, also die war ja nicht schlecht. Er war halt die Nummer 3 bei den Bears. Ja, vielleicht ändert sich das dieses Jahr auch ein bisschen, wenn die Gesamtumstände etwas besser werden. Aber der hat ja trotzdem eine absolut, absolut okaye Saison gespielt für einen Rookie-Wide-Receiver. Es gibt aber einen, Wide Receiver, den ich sehr hoch hatte, wo man das nicht sagen kann. Wo man nicht sagen kann, ja, die war doch ganz okay.
Mhm.
Weil die Saison von A.D. Mitchell, die war Müll.
Ja, ja. Das ist meine erste Mal auch. Ja.
Wide Receiver 4 bei mir gewesen, in meinem Wide Receiver Ranking. Und ja, er war für mich ein Upside-Spieler. Mhm. Das war jemand, der auf College-Level, auch aufgrund von Verletzungen, aber allgemein nie diese Mega-Production hatte und auch gar nicht das allerbeste Tape. Es war schon jemand, wo man aufs Potenzial gehen musste. Trotzdem glaube ich, dass man eine etwas bessere erste Saison hätte erwarten können. Aber, also das war ein Second-Rounder. Es ist nicht so, dass der irgendwie ein Late-Round-Pick war, wo man sagt, okay, lass den mal langsam ranführen. Und für einen Second-Round-Wide-Receiver hatte er super, super wenig Impact bei den Colts. Und es ist nicht so, als hätte er gar nicht gespielt und gar keine Chancen bekommen. Der war die ersten zwei Wochen Starting Receiver bei den Colts. Hm. Aber hatte halt in diesen beiden Wochen nur 2 Catches für 32 Yards. Der hat insgesamt über die gesamte Saison 23 Bälle gefangen. Und deutlich mehr Targets bekommen. Ich glaube, doppelt so viele oder so. Also ich hoffe sehr, dass das sich mit dem Potenzial noch bewahrheitet. Aber der muss einen Riesenschritt in Jahr 2 machen.
Also ich mochte den ja wirklich auch sehr. Tape-mäßig auch, war auch ein Top-20-Spieler auf meinem Board. Und ich mochte sogar den Fit in Indianapolis. So vertikaler Outside-Receiver, smoother Route-Runner, einer, der Man-Coverage schlagen kann, der vielleicht ein Element auch in die Offense bringt, das die Colts so nicht haben.
Ja.
Und stattdessen hat Alec Pierce diese Rolle besetzt. Und das deutlich besser als A.D. Mitchell. Und wie du gesagt hast, wenn er Chancen gekriegt hat, hat er sie oft einfach nicht genutzt. Einfach super inkonstant, was Drops angeht. Als Route-Runner super wenig Physis, hat sich da echt leicht rauspushen lassen, war zögerlich am Catchpoint. Und gut, das wird dann mit einem ungenauen Quarterback umso schwieriger, also auch was Contested Catches und sowas angeht. Aber er war schon eine mega große Enttäuschung, gemessen an dem, wo ich ihn auch vorher gesehen habe. Ich hatte eine Alternative noch, das wäre für mich Terrion Arnold gewesen, den die Lions ja gepickt haben, der Cornerback. Einfach auch, weil die Erwartungen da super hoch waren bei mir. Das war mein Nummer 10 Overall-Spieler. Ich kann bei ihm eher sehen, dass der Sprung noch kommt, verglichen mit A.D. Mitchell, weil bei A.D. Mitchell fand ich, war zu viel Sachen, die mir Bauchschmerzen bereitet haben in seiner Rookie-Saison. Aber Arnold war auch nicht gut. Also Arnold unter allen Cornerbacks mit mindestens 300 Coverage-Snaps letztes Jahr die 4. meisten Yards zugelassen, hat die 8. meisten Strafen kassiert. Platz 56 in Forced Incompletion Rate, Platz 89 von 98 in Coverage Grade bei PFF, je nachdem, wie viel man darauf geben möchte. Das ist einfach ein Spieler, den ich sehr mochte, bei dem ich auch immer noch sehen kann, dass er noch einen Sprung macht. Gleichzeitig, Cornerback, finde ich, ist schon eine Position, auf der Spieler, wenn sie in die NFL dann kommen, oft auch sehr schnell sehr gut sind. Oder alternativ nie so richtig gut werden. Also gerade hochgepickte Cornerbacks, wenn er da in die letzten Jahre guckt, Cornerbacks, die im ersten Jahr schlecht waren, es ist nicht so oft, dass die dann im zweiten, dritten Jahr wirklich einen großen Sprung machen.
Vor allem, wenn sie von den Lions gepickt wurden, ne?
Ja, gut. Und Cornerbacks, die später dann gut sind, die waren meistens auch schon früh gut.
Ja, Jeff Okuda, bestes Beispiel.
Na, Okuda, also das ist ja wirklich eine der krassesten Draft-Geschichten, also Outlier-Geschichten, weil den jeder großartig fand. Und ja, Karriere, klar, Verletzung auch, aber Karriere dann schon echt sehr, sehr enttäuschend da war, gemessen daran war.
Ja, ich würde Terrion Arnold noch nicht komplett abschreiben, aber klar,
nee, auf keinen Fall.
Saison war echt dünn. Aber die von A.D. Mitchell. Mhm. Also ich meine, Terrion Arnold war ja immerhin Starter, eigentlich die gesamte Saison bis zum Schluss.
Ja.
A.D. Mitchell war ja nicht mal das. Also.
Ja. Also A.D. Mitchell ist auch
wenig gespielt, wenig gemacht und Terrion Arnold hat zumindest viel gespielt. Also, und nicht durchweg katastrophal.
Nee, auf keinen Fall.
Jetzt machen wir ein Rookie-Ranking. Und zwar schauen wir darauf, oder haben jeder für uns eine Top 10 gemacht. Eine Top 10 der Rookies vergangene Saison. Natürlich, wahrscheinlich konnten wir uns beide nicht komplett freimachen, was Positional Value angeht. Für mich habe ich es aber ein bisschen weiter hinten angestellt als jetzt bei anderen. In anderen Situationen in diesem Podcast. Aber ja, ganz frei machen konnte ich mich nicht davon. Die Top 10 Rookies. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube schon, dass wir größtenteils zwar die gleichen Spieler haben, ich kann mir aber vorstellen, dass es ganz unterschiedliche Reihenfolgen geben wird.
Glaube ich auch, ja. Könnte ich auch vorstellen.
Mein Platz 10. Joe Alt. Offensive Tackle. LA Chargers.
Sticht.
Geht ja gut los. Ist halt der beste Rookie Offensive Tackle. Und selbst ligaweit muss der sich nicht mal verstecken. Also ich finde, man kann schon darüber sprechen, ob er schon so in diesem zweiten Tier an Offensive Tackles ist in der Liga.
Ja,
nicht die
ich auch.
Absolute Elite-Gruppe, sondern eins dahinter.
Finde ich auch. Und ja, eben mit einem Position-Change noch dazu. Also das habe ich jetzt hier nicht gewichtet, stimmt, aber der ist ja von der linken auf die rechte Seite.
Wer ist dein Platz 9?
Cooper DeJean ist mein Platz 9.
Du willst den nicht akzeptieren, den Mann. Was hast du gegen diesen Mann? Was hast du gegen diesen armen Mann? Schon vor dem Draft und nach dem Draft. Das ist natürlich viel zu niedrig.
Ja, fair. Ich kann auch sehen, wie man den höher rankt.
Also vor allem mit dem Narrativ drumherum. Cooper DeJean.
Aber was heißt viel zu niedrig? Also wie viel höher hast du ihn denn? Weil
das ist meine 4.
Okay, nee, da gehe ich nicht mit. Ich habe eine klare Top 5 mit einem Cut dahinter.
Aber Cooper DeJean war der beste Cornerback letztes Jahr?
Er war der beste
Slot. Also Rookie-Cornerback?
Ich finde, er war der beste Slot.
In meinen Augen war er halt aber ein Season-Changing-Spieler für die Eagles.
Das stimmt.
Ja, es lag nicht nur an ihm, dass diese Defense nach der Bye-Week zur besten Defense der Liga wurde. Aber er war die einzige personelle Veränderung, was die Starter angeht, ab der Bye-Week. Und ich finde schon, dass man auch seinen Impact Woche für Woche gesehen hat. Mhm. Und dass er diese Defense mit verändert hat. Und diese Defense, ja, also er war ein wichtiger Faktor, dass diese Defense am Ende bis ins Super Bowl gekommen ist. Und ja, das Ding am Ende gewonnen hat. Deswegen,
das stimmt.
Ich habe ihn schon sehr hoch.
Ich finde aber schon, dass, also, und so habe ich es jetzt hier auch gerankt, dass man einen Case dafür machen kann, dass Quinion Mitchell noch größeren Impact sogar hatte auf diese Defense.
Ja, war Quinion Mitchell oder vielleicht auch ein Andrew Phillips, über den man kaum spricht, weil er nicht die ganz große Bühne hatte?
Ja.
Wer war der beste Outside-Corner?
Wer war der beste Outside-Corner? Oder er war der beste Outside-Corner?
Wer?
Mitchell, definitiv, für mich.
Okay.
Und da geht halt bei mir so ein bisschen auch das Thema, was wir ja sonst auch bei Receivern haben, rein. Ein dominanter Outside-Corner, in meinen Augen sticht einen dominanten Slot-Corner. Und Mitchell hat halt bei den Eagles regelmäßig Nummer 1 Receiver aus dem Spiel genommen. Und zwar gute Nummer 1 Receiver. Und das gibt dir so viel Freiheiten für den Rest der Defense, die nicht immer unbedingt dann, das spiegelt sich dann nicht unbedingt in, keine Ahnung, Hits oder keine Ahnung was, Coverage Grade, sonst was wieder. Aber der Impact auf die Defense ist einfach so riesig. Und also ich fand Cooper DeJean, den hätte ich hier auch noch als Überraschungskandidat bei mir auf dem Zettel gehabt. Also einer, der besser war, als ich es erwartet habe. Obwohl ich ihn sogar höher gegradet habe, als die NFL ihn gedraftet hat. Aber eben, ich hätte niemals gedacht, dass der ein Starting Slot wird in der NFL. Also Mitchell war aber für mich tatsächlich der Spieler mit dem noch größeren Impact insgesamt.
Ja, ich habe Quinion Mitchell nicht mit in der Top 10 dabei.
Das finde ich krass. Das ist meine Nummer 6.
Das ist meine Nummer 11, muss ich sagen. Das liegt vor allem an der Menge an Offense-Spielern, die ich hier unterbringen wollte. Aber
ja, fair.
Also, ich kann es verstehen. Ich finde halt, dass irgendwie Cooper DeJean der Unterschiedsspieler letztendlich war. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu narrativ getrieben, aber ich war ja vor dem Draft schon sehr hoch. Es war mein Nummer 1 Corner.
Mhm.
Und er wurde halt gemieden auch, ne? Also ich glaube, müsste ich gleich nochmal nachschauen, aber ich bin der Meinung, es gibt keinen Corner, es gibt, glaube ich, kaum einen Corner, der weniger angeworfen wurde, gemessen an der Anzahl an Snaps, die er gespielt hat. Das liegt natürlich auch daran, dass er viel im Slot gespielt hat, fair, aber trotzdem ist halt wenig auch einfach in seine Richtung dann letztendlich gekommen, was natürlich auch irgendwo ein Qualitätsmerkmal ist.
Ja, ich finde, die zwei sind auch, also das ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen persönliche Präferenz, wie man die sortiert. Ich finde, vom Impact her kannst du in beide Richtungen argumentieren. Du kannst strukturell über diese Defense sprechen und sagen, der Slot ist vielleicht sogar für Fangio wichtiger als der Outside Corner.
Also ich finde halt schon, Quinion Mitchell hat halt auch schon vor der Bye Week gespielt und die Defense war nicht gut.
Ja gut, aber so kannst du ja
Cooper DeJean nicht.
Dann darfst du jetzt aber mal League Neighbors nicht gleich in deiner Liste haben, weil der hat auch gespielt und die Giants Offense war kacke. Also so kannst du ja nicht argumentieren,
finde ich. Nee, aber Moment. Also, nee, mein Punkt ist ja nicht, dass er, also mein Punkt ist ja, dass als Cooper DeGene nicht gespielt hat, waren sie nicht gut und als er gespielt hat, wurden sie besser.
Ja, aber
Malik Nevers hat ja, die ganze Saison gespielt.
Okay, okay. Also das heißt, du sagst der Impact, aber du würdest ja schon auch sagen, dass andere Faktoren da reingespielt haben.
Natürlich, das sage ich ja. Er war nicht der einzige oder nicht der einzige Grund, aber er war die einzige personelle Änderung von vor der Bye Week zu nach der Bye Week. Mhm. Und wer hat denn da nochmal vor ihm gespielt? War das Avonte Maddox?
Ich glaube ja, Maddox.
Ja, und der hat halt Gurke gespielt. Der war halt richtig schlecht.
Ja, das ist halt schwer zu kalkulieren. Wir müsstest du ja theoretisch jetzt gucken, du müsstest jetzt letztes Jahr die Outside Corner, die auch übel waren bei den Eagles, vergleichen und dann den Impact von Quinion Mitchell ab Woche 1 dagegen setzen.
Nein, wir sprechen hier von einer Saison, innerhalb einer Änderung innerhalb einer Saison, die offensichtlich einen großen Impact hatte.
Ja, ich glaube, also.
Muss man nicht verkopfen.
Ich glaube, da könnten wir lange diskutieren. Ich finde die beiden relativ nah beieinander, aber ich würde sie auf jeden Fall beide. Ich finde, sie gehören beide in die Top Ten. Das auf jeden
Fall. Finde ich auch fair. Wie gesagt, bei mir auf der 11. Und ich wusste, dass das bei dir anders ist. Mein Platz 9 ist Ladd McConkey.
Das ist meine 7. Also da sind wir relativ nah.
Ja, haben wir drüber gesprochen im Laufe der Saison. Der X-Faktor einfach in dieser Chargers Offense. Abgesehen von Justin Herbert.
Ist halt, also ich finde bei ihm den Vergleich mit, weil ich, also du hast ja Rookie-Receiver, widersprich mir gern, aber ich finde, du hattest da zwei Tiers an der Spitze. Du hast oben Thomas und Neighbors. Und dann habe ich dahinter McConkey und Marvin Harrison. Da kann man noch ein, zwei andere dazu packen, aber da fängt halt das nächste Tier an. Der Unterschied hier zwischen McConkey und Harrison war natürlich auch viel die Rolle. Also Marvin Harrison war ja wirklich so der isolierte Ex-Receiver, der halt dauernd auch vertikale Routes gelaufen ist. McConkeys Rolle ein bisschen anders, aber er war halt der Motor für diese Offense. Also ohne McConkey haben die ja gar keinen Receiver, der Separation kreieren kann. Und das haben wir ja gesehen, wenn er mal gefehlt hat.
Wen hast du auf Platz 8?
Drake May.
Ui. Nee.
Ja, May, doch, May gehört für mich ja definitiv rein. Nee.
So gut war der nicht.
Doch, ich fand, der war so gut. Also da ist vielleicht bei mir deine Cooper DeGene-Bias ist bei mir vielleicht bei Drake May ein bisschen drin.
Also ich gemessen fand, an den Umständen, ja.
Ja, aber die muss man ja mit ein berücksichtigen.
Ja, aber letztendlich machen wir ja, wer hat die beste, welche 10 Spieler haben die besten Saisons gespielt? Und da gehört Drake May nicht für mich dazu. Und da kann er dann letztendlich nicht viel fühlen, dass die Umstände und die Offense insgesamt so schlecht war. Aber er hat halt nicht, also, nee, so gut war die Saison nicht, finde ich. Unterm Strich war die Offense immer noch Murks.
Ich glaube, wenn du jeden anderen Rookie-Quarterback außer Daniels in diese Offense packst, dann ist es eine Katastrophe.
Ja, es war doch aber auch eine Katastrophe. Also in Summe.
Okay, also ja, fair.
Individuelles Play von Drake May war absolut in Ordnung.
Ich meinte das individuelle Play vom Quarterback. Kein Quarterback hätte funktioniert in dieser Offense.
Und die Patriots von Platz 27 in Expected Points Added. Per Play.
Ja, und Platz 19 in Success Rate. Die sind gleich auf mit den Broncos in Success Rate
19.
Gewesen.
19, ja. Ja, das ist nicht gut.
Das ist besser als die Chargers. Die waren besser, also das war nur wegen Drake May.
Ja, fair enough. Aber ich finde, letztendlich war es halt keine gute Offense über die ganze Saison hinweg gesehen. Und Drake May hat sie besser aussehen lassen, als sie war. Aber jetzt nicht, dass er eine Top-10-Saison gespielt hat.
Boah, also für mich war das echt so ein Das war für mich ein relativ klarer Punkt zu sagen, wenn ein Rookie-Quarterback mit dem Roster eine Liga-Mittelfeld-Offense aufs Feld bringt, das ist für mich eine absurde Leistung. Also das ist für mich wirklich Die Offense war besser, wie gesagt, die war auch besser als die Chargers-Offense nach Success-Rate. Gleich auf mit Denver.
Dann müsstest du ja, wenn du Positional Value ausschließt, auch einen Tyrann Tracy hier drin haben.
Wieso?
Weil der hat wir sprechen später noch über Tyrann Tracy. Mein Platz 8 ist Jerren Cooper.
Dein Platz 8? Wirklich?
Wie?
Jerren Cooper?
Ja.
Boah.
Warum nicht?
Der war mir viel zu eindimensional.
Hä, der war. Also, ich fand, er war vor allem hinten raus. War er der beste Spieler der Packers Defense?
In der schlechten Defense.
Ja, okay. Drake May auf Platz 8, Herr Franke. Kein Rookie hat mehr Plays hinter der Line of Scrimmage gestoppt. Er war in Coverage ordentlich und er war als Blitzer effizient.
Ich finde, er ist halt, also er ist das, was ich vor dem Draft dachte, was er ist. Und er ist halt in der richtigen Defense dafür gelandet. Ein Downhill-Linebacker, der gut ist, wenn er nach vorne kommt, eine gute Physis hat, eine gute Power hat, als Blitzer super ist, ins Backfield kommt gegen den Run. Das hat er gut gemacht. Aber da war mir dann doch da fand ich, andere Spieler hatten einen wesentlich größeren Impact und größere Rolle auch. Also da finde ich, das finde ich hart, dass du Cooper drin hast und Quinion Mitchell nicht.
Ja, fair. Den gebe ich dir. Das sind halt die, also die sind ja, was Defense-Spieler angeht, back-to-back. Hätte man auf jeden Fall auch umdrehen können. Da werde ich jetzt nicht groß gegenhalten.
Okay.
Das ist für mich sehr eng beieinander. Aber findest du nicht, dass er einer der besten Linebacker dieser Saison war?
Ich finde es.
Also hinten raus hatte ich so das viele Impact-Spiele.
Extrem daran gemessen, was du von Linebackern halt haben willst. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich. Für mich ist er halt keiner. Für mich ist er eben in dieser Rolle sehr gut. Aber diese Rolle ist halt auch, wie soll man sagen, die Rolle können viele Linebacker, glaube ich, ganz gut besetzen. Das ist die Devin White-Rolle in Tampa Bay im Prinzip.
Ja, aber es tun nicht so viele, wie es Adrian Cooper gemacht hat.
Ja, aber dann, also da finde ich, wenn du guckst in der Liga irgendwie und nach blitzigen Linebackern guckst, da wirst du andere auffinden, die halt noch mehr nur das machen und damit halt auch effizient sind. Das war für mich irgendwie zu wenig.
Zwei Pass-Breakups. Eine Interception.
Das waren wahrscheinlich getippte Bälle an der Line, als er nach vorne kam.
Dein Platz 7 ist Ladd McConkey.
Ja. Und Mitchell auf 6.
Mein Platz 7 ist Bucky Irving.
Das ist meine 11.
Ja. Ja. Ich finde halt, dass er nicht nur mit Abstand der beste Rookie-Running-Back war, sondern einer der besten Running-Backs dieser Saison. Der hat fast 1500 oder rund 1500 Scrimmage-Yards. Und das, obwohl er erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig eingesetzt wurde. Er hat die höchste Forced-Miss-Tackle-Rate der Liga. Und von allen Rookies, also von allen Positionen, allen Rookies, die drittmeisten Yards nach dem Catch. War ein Impact-Player.
Ja.
Einer der besten Playmaker, einer der besten Rookie-Playmaker der Saison.
Ist bei mir wirklich nur ganz knapp draußen. Und wahrscheinlich war da schon auch ein bisschen Positional Value mit drin, dann als Tiebreaker. Aber da wirst du jetzt nicht viel Diskussion von mir kriegen.
Drake May über Bucky Irving. Na gut. Ja, also die restlichen Plätze werden wir die gleichen Namen haben, außer eben Cooper DeJean. Aber ich habe Malik Nabers auf der 6.
Ich habe Malik Nabers auf der, warte, jetzt muss ich wieder scrollen, 4.
Hast du, wer ist denn deine 5?
Brian Thomas.
Oh, du hast Malik Nabers über Brian Thomas. Ich habe es genau anders
gemacht. Ja, ich finde, die zwei sind, boah, also die finde ich echt so, das ist Cointos. Da würde ich in keine Richtung stark argumentieren.
Ja, aber wenn du wirklich einen Cointos hast, dann finde ich schon, dass man da einfach auf den Output gucken kann. Ich meine, die haben beide in nicht den super Umständen gespielt. Brian Thomas hat mit Mac Jones spielen müssen und hat, glaube ich, mit Mac Jones zusammen 103 Yards im Schnitt pro Spiel gehabt. Der hat die meisten Receiving Yards von allen Rookies, die drittmeisten der ganzen Liga, die meisten Touchdowns, die meisten Yards per Route Run von den Rookies, die meisten Yards nach dem Catch unter Rookies. Und wie gesagt, die Umstände,
aber die Umstände waren ja für Neighbors noch schlechter, oder nicht?
Ja, aber wie viel? Also,
wie viel?
Wie groß ist?
Wer war? Okay. Sag mir die Quarterbacks, die letztes Jahr Bälle für die Giants
gebrochen. Ja, fair enough. Kann ich dir nicht mal mehr alle sagen. Daniel Jones und Tommy DeVito weiß ich noch.
Ja, ist korrekt. Die waren dabei. Drew Lock noch ein bisschen. Tim Boyle hat 24 Pässe geworfen.
Ja.
Also da nehme ich dann schon Trevor Lawrence über.
Wir unterhalten uns gerade darüber, wer den größeren Haufen gemacht hat. Die Giants oder die Jaguars. Also.
Ja. Das sind ja ein bisschen unterschiedliche Receiver einfach. Ich meine, sie haben beide ziemlich ähnlichen Split Inside-Outside gehabt, aber Thomas natürlich vertikaler, Nabers hat mehr underneath gemacht und war ja auch so ein absolutes crazy Target-Monster. Der hat ja zwei Spiele verpasst.
Ich kann mir vorstellen, dass Malik Nabers auf lange Sicht der bessere Wide Receiver in der NFL sein wird. Ich finde,
weiß
aber
ich noch nicht
Jahr
mal.
Eins war Brian
gesagt.
Thomas.
Also selbst das weiß ich, würde ich, glaube ich, im Moment auf keinen jetzt viel Geld setzen, weil ich finde, die sind einfach beide unfassbar gut.
Okay, dann habe ich natürlich den Defense-Spieler mit dem meisten. Ah nee, einer kommt noch. Aber der game-changing Defense-Spieler auf der 4 mit Cooper DeJean von den Eagles. Mein Platz 3 ist Jared Verse.
Das ist auch mein Platz 3.
Mein Platz 2 ist Brock Bowers.
Genau, das sticht.
Mein Platz 1 ist Jaden Daniels.
Das sticht.
Ich hatte überlegt, ob ich Brock Bowers an die 1 mache.
Ich habe bei Brock Bowers, fand ich echt ein bisschen tricky, ihn zu ranken relativ zu Neighbors und Thomas. Einfach, weil natürlich Bowers hat halt, ne, diese ganzen Rookie-Titan-Rekorde gebrochen und so, das ist ja alles. Und der hatte dann wirklich das schlechteste Quarterback-Play von all denen. Kann man,
ich wollte gerade sagen, also das ist ja,
das
das ist ja
war
noch
für mich
schlimmer
auch,
bei ihm.
Genau, das war für mich auch ein Tiebreaker. Aber ich finde schon, man muss ein Stück weit bei ihm sagen, nominell Titan, Realität ist mehr Receiver. Also der hat 26% seiner Pass-Play-Snaps inline gespielt. Sprich,
aber für die Bewertung hier ist es ja wurscht.
Für die Bewertung hier ist es wurscht, genau. Aber das meinte ich, deswegen fand ich es ein bisschen, habe ich ein bisschen überlegt, wie ich ihn relativ zu Neighbors und Brian Thomas sehe. Eben weil ich Bowers fast mehr als Receiver sehe. Und dann eben zu, und dann ist halt mehr so die Frage, welchen Passcatcher fand ich besser.
Also, ja, aber da geht es für mich in so einem Top-10-Ranking schon einfach über um den Gesamtimpact, den ein Spieler hatte.
Ja.
Und da ist es mir dann egal, ob du jetzt nominell Tight End bist oder Wide Receiver, aber ich finde, den Impact, den Brock Bowers hatte, der war noch mal eine Stufe größer als den, die die anderen beiden hatten. Wenn du halt einfach die meisten Catches ever als Rookie fängst, noch einen uralten Tight End-Rekord brichst, über 2 Yards pro Route Run hast, jetzt nicht als Deep Threat Wide Receiver, nur 4 Drops im ganzen Jahr, da finde ich schon den Impact noch mal krasser. Und deswegen habe ich auch einen Bucky Irving halt relativ hoch, weil ich finde, der Impact, den er hatte auf sein Team, auf seine Offense, der war schon groß.
Ja, also ich bin ja auch bei dem Ranking so gelandet dann, mit Bowers auf 2.
Under the Radar. Du hast schon einen Spieler genannt, also einen Spieler, der als Rookie gut performt hat, was aber jetzt nicht unbedingt die ganz große Beachtung bekommen hat. Du hast da Tavondre Sweat. Ich habe da tatsächlich 3 Spieler.
Ich hätte auch noch eine Alternative, aber mach erst mal.
Ich nehme Dominic Pooney.
Spannend.
Right Guard der 49ers. Also ich finde, Under the Radar, gute Rookie-Saison. Da sind mir erstmal 2 Interior Offensive Linemen angefallen, weil die halt einfach nie diese ganz große Beachtung finden. Mhm. Aber nennst du ihn Puni oder Puni?
Puni.
Ich glaube, ich sag's jedes Mal anders.
Puni.
Puni. Hat eine super solide Saison abgeliefert. Durchgespielt als Starter. Er hatte auch ein paar Spiele mit ein bisschen größeren Problemen, gegen die Rams allen voran. Wie wir wissen, im nächsten Jahr eine Top 3 Defensive Line der Liga. Oder Top 5, habe ich, glaube ich, gesagt. Gegen die Packers hatte er Probleme. Aber ich finde schon, dass Pooney der beste Interior Offensive Line Rookie der Saison war. Und deswegen wollte ich ihn nochmal hervorheben.
Finde ich gut. Ich kann auch schön dran anknüpfen, weil meine erste Wahl war Tavondre Sweat. Aber meine Alternative kommt auch von den Niners. Und spielt aber Defense, nämlich Renardo Green, der Cornerback. Ich habe mal geguckt, 83 Cornerbacks haben letzte Regular Season 350 Coverage Snaps oder mehr gespielt. Renardo Green war am Ende auf Platz 9 in Forced Incompletion Rates und hatte 9 Pass Breakups. Da waren nur 10 Cornerbacks besser. Auch hier so ein bisschen wie bei Tavondre Sweat, die Defense war schlecht, vor allem die Run-Defense war schlecht, die Niners als Team hatten eine enttäuschende Saison und dann ist so ein Spieler halt nicht im Fokus. Zumal eben, also bei Sweat fehlen halt die Sacks so ein bisschen, dass der mehr in den Vordergrund rückt. Bei Green fehlen die Interceptions, der hatte eine. Das sind halt alles Faktoren, die so ein Spieler unterm Radar fliegen lassen. Aber auch hier, glaube ich, sowohl bei Sweat als auch bei Renardo Green, das Team wird besser sein, die Niners werden wahrscheinlich eine bessere Front haben. Da wird Green auch ein bisschen mehr PR bekommen. Und ich glaube, dass das Greens Rookie-Saison auch ein Grund dafür ist, dass sie komfortabel mit ihrer Cornerback-Gruppe insgesamt sind.
Das war übrigens der Spieler, ich habe nämlich gerade noch mal parallel nachgeschaut, der noch seltener angeworfen wurde als Cooper DeJean. Also noch weniger Targets pro Snap.
Ja, und das und der ist ja Outside.
Genau. Also tolle Saison gespielt, wenn man den so gemieden hat, vor allem Outside. Gar keine Frage. Ich muss hier aber Taron Tracy noch erwähnen.
Mhm.
Ich habe es ja eben schon gesagt, also auf jeden Fall der zweitbeste Rookie-Running Back gewesen. Was ich aber ganz spannend finde, war mal zu gucken, wie seine Performance, seine statistische Performance mit der verglichen, ja, wie gut er performt hat, verglichen mit Saquon Barkley in seinem letzten Jahr bei den Giants. Weil,
oh, spannend,
weil ich finde, die Umstände waren nicht viel besser bei den Giants letztes Jahr als in dem letzten Saquon Barkley. Ja, man kann sogar sagen, sie waren noch mal schlechter.
Mhm.
Und ganz ehrlich, Tracy kommt in vielen Statistiken, so also Total Stats, kommt er knapp ran an das, was Barkley gemacht hat. Wo Tracy einfach noch mal besser war, war Yards pro Run. Taron Tracy hat einen halben Yard mehr pro Run geliefert als Saquon Barkley bei den Giants. Tracy in guten Umständen würde ich wirklich gerne mal sehen. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr bekomme, aber
ja, jetzt ist ja auch die spannende Geschichte, dass sie halt jetzt ein geteiltes Backfield haben mit Scalabo noch auch, dazu. Ja. Ich hatte das aber, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es, entweder habe ich es geschrieben, irgendwo in Draftgrades oder irgendwo, aber ich hatte es auf jeden Fall irgendwo mal erwähnt, dass das für mich jetzt so low-key irgendwie ein richtig spannendes Backfield ist. Und ja auch zwei Backs, bei denen ich sehr hoch war, also Scalabo dieses Jahr, Tracy letztes Jahr war ich auch deutlich höher als der Konsens. Und
Singletary warst du auch schon hoch.
Singletary war ich nicht ganz so hoch, aber höher als du, glaube ich, ja.
Doch.
Höher als du, glaube ich, ja.
Ja, das auf jeden Fall.
Und die könnten sich, glaube ich, auch gut ergänzen. Also vielleicht ist Tracy dann halt ein bisschen mehr der Receiving Back, was aber auch okay ist. Also in der Rolle sehe ich ihn auch ziemlich stark.
Ja, wie gesagt, er braucht sich da in Sachen Output überhaupt nicht verstecken vor Saquon Barkley bei den Giants. Und zum Abschluss, schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Wie könnten sich die Spieler entwickeln, beziehungsweise welche Spieler könnten die fünf besten Spieler aus dieser Klasse in zwei Jahren sein? Also in zwei Jahren, wir gucken ja immer nach drei Jahren auf den Draft zurück. Nach drei Jahren kann man sich schon ein etwas finaleres Urteil erlauben. Und da schauen wir natürlich auch drauf, wer sind die besten Spieler. Ich bin sehr gespannt, wer für dich die fünf besten Spieler aus diesem Draft sein werden in zwei Jahren.
Ist halt wirklich schwer, weil es so viele gute Spieler sind. Das ist halt bei der Klasse
also echt top-heavy auf jeden Fall.
Tricky, ja. Soll ich aber mal meine fünf sagen und dann kannst du reagieren?
Ja.
Okay, also die fünf für mich sind Jaden Daniels, Drake May, Caleb Williams, Malik Nabers, Brock Bowers in der Reihenfolge.
Oh, nochmal langsam. Jaden Daniels, Caleb Williams.
Nee, Jaden Daniels, Drake May, Caleb Williams.
Ja.
Malik Nabers, Brock Bowers. Und also jeder, der hier Brian Thomas reinwirft, einen der Eagles Cornerbacks reinwirft, Jared Verse natürlich reinwirft, Marvin Harrison noch da rein. Also ja, da gibt es so viele Optionen.
Ja, jetzt hast du ja quasi meine Rückfragen schon vorweggegriffen, weil
ich habe keinen starken Case, warum ich jetzt Nabers habe und nicht Brian Thomas hier. Das ist wirklich so rein in Nuancen, leichte persönliche Präferenz. Ja.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob Drake May und Jaden Daniels wirklich dann unterm Strich zu den besten Spielern dieses Drafts gehören in zwei Jahren, weil ich mir halt vorstellen kann, dass halt Spieler wie Brian Thomas und Malik Nabers und Marvin Harrison oder sagen wir mal zwei von diesen dreien in zwei Jahren einfach zu den Top 5 Receivern der Liga gehören könnten.
Ja.
Und dann kannst du sie hier nicht ausschließen, wenn nicht Drake May oder Jaden Daniels auch einer der besten Quarterbacks der Liga ist.
Absolut.
Was ist mit einem Joe Alt? Was ist, wenn der in zwei Jahren einfach ein absoluter Elite-Tackle ist? Dann kannst du ihn nicht aus der Top 5 ausschließen. Weil wir wissen ja, gerade Offensive Tackle können auch mal ein, zwei Jährchen brauchen.
Mhm.
Brock Bowers gehört hier, finde ich, rein. Bei Jet Verse,
der war dieses Jahr schon Top 5 Edge. Also bei Verse finde ich, der war dieses Jahr schon
Top 5 Edge. Ja, in einem Jahr, genau. Aber wir haben schon Edge-Defender erlebt, Pass-Rusher erlebt, die das ein Jahr mal waren und dann vielleicht noch mal ein zweites irgendwann. Aber bei den Edge-Defender musst du halt über Konstanz kommen, finde ich. Da weiß ich nicht, ob er das Jahr für Jahr so abrufen kann. Aber er kann natürlich auch passieren. Wenn der in zwei Jahren irgendwie drei Jahre in Folge Top 5 Edge-Performance geliefert hat,
dann hat er einen Case für den Nummer 1 Platz hier sogar. Also, das ist halt, also diese Klasse ist wirklich wahnsinnig stark.
wirklich crazy gut. Running Backs werden dann nicht reinfallen. Aber wie gesagt, also Caleb Williams kann auch sein, dass der nicht den großen Sprung macht, den wir alle erwarten.
Mhm.
Durchaus möglich. Klar. Vielleicht sprechen wir in 2 Jahren darüber, dass hier kein Quarterback in den Top 5 dabei ist, obwohl es ja diese historische Klasse ist. Aber also, dafür umso mehr andere Spieler, die einfach auf ihren Positionen die besten überhaupt sind.
Aber bist du, du hast jetzt ein, zwei Mal sowas gedroppt, bist du bei Daniels ein bisschen skeptischer jetzt vor Jahr 2? Weil du warst ja sehr hoch bei ihm und er hat dich ja eigentlich fast übertroffen quasi.
Ich will nur die Erwartungshaltung, glaube ich, ein bisschen zügeln. Weil wir reden hier immerhin noch von einem Team, was er teilweise im Alleingang mit irgendwelchen Late-Game-Drives bis ins Conference-Championship-Game gebracht hat.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Commanders das wiederholen, aber
Daniels. Nee, genau, aber ich glaube, die Anspruchshaltung jetzt, also ich glaube, viele erwarten, dass Daniels den nächsten Schritt macht und ich weiß nicht, ob wir einen noch besseren Jaden Daniels erleben. Ich sage nicht, dass er, also ich glaube auch nicht, dass er jetzt viel schlechter spielen wird.
Mhm.
Aber ich kann mich nicht dazu irgendwie, oder ich lasse mich nicht dazu verleiten, zu denken, okay, jetzt sehen wir noch eine bessere Version von ihm.
Ja.
Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig.
Aber das Ding ist halt auch, wenn er nur das bleibt, was er letztes Jahr war, muss den erstmal einer verdrängen. Weil
100%. Das wenn er weiterhin sehr, sehr gut als Runner ist, wenn er weiterhin verletzungsfrei bleibt, was wir uns natürlich alle wünschen, weil das war ja das große Thema vor dem Draft, dass er so blind Hits einsteckt. Deswegen das ist etwas, was ich irgendwie dauerhaft im Hinterkopf habe. Aber ich glaube. Sagen wir anders formuliert.
Ja.
Er ist eigentlich ja jetzt schon nach diesem einen Jahr selbst für mich fast das Best-Case-Szenario geworden.
Ja.
Und ich weiß wie viel Luft da noch ist. Deswegen versuche ich jetzt eher so ein bisschen auf die Hype-Bremse zu drücken.
Okay, dann frage ich dich jetzt anders. Rank für mich Top 5 nur die Quarterbacks, wenn wir in 2 Jahren auf die Klasse gucken.
Das ist ganz
wie
einfach.
Wie ranken wir die Quarterbacks?
Ja, kann ich dir sagen.
Ja.
Caleb Williams 1.
Okay.
Jaden Daniels 2.
Okay.
Drake May 3.
Also wie sie gedraftet
JJ McCarthy 4, Bo Nix 5. Das ist nämlich so, wie ich sie pre-draft gerankt habe. Und das glaube ich aber wirklich noch. Ich habe nämlich vorhin darüber nachgedacht, wie ich sie ranken würde, so mit Blick in die Zukunft. Und bin halt wirklich bei dem Ranking gelandet. Ohne im Hinterkopf zu haben, dass das meine Pre-Draft-Analyse ist. Da bin ich nach einem Jahr irgendwie noch nicht von weg.
Ja, also McCarthy ist natürlich eine riesen Wildcard, ne? Kommt von einem Meniskusriss zurück und wir haben ihn nicht gesehen. Ich meine, ich war bei McCarthy ja, glaube ich, höher als so ziemlich jeder andere. Das war ein Top-12-Spieler für mich Pre-Draft. Und er ist in einer super Situation gelandet. Also da gibt es ja gar keine Fragezeichen, was das angeht. Das heißt, da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir von dem bekommen.
Ja, aber sag du mir dein Ranking.
Ja, genau.
Und dann sag ich dir, das wird das gleiche sein wie Pre-Draft.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Ich lande im Moment bei Jaden Daniels, Drake May, Caleb Williams, JJ McCarthy.
Bonus. Du willst dir Jaden Daniels zurückholen?
Nein.
Du Verbrecher.
Ich bin echt überrascht, dass du bei ihm jetzt so ein bisschen skeptischer bist, weil ich bei
Was heißt skeptisch? Ich glaube halt immer noch, dass Caleb Williams das größere Potenzial hat. Du nicht mehr?
Das Ding ist halt für mich, dass Daniels mich als Passer so überrascht hat letztes Jahr, dass ich da ein bisschen dran zweifle, ob ich das noch denke.
Also mich hat er ja als Passer nicht ganz so überrascht. Wie gesagt, für mich wäre er immer noch Stand jetzt. Also wie gesagt, bei mir hat sich tatsächlich nicht so viel verändert.
Mhm.
Ich sehe Drake May positiver.
Mhm. Ja, du warst bei May halt ein bisschen niedriger, genau. Und ich bei
genau, Hayes aber nicht im Ranking. Also im Ranking war er immer noch meine Nummer 3, aber ich glaube, er war für mich weiter weg von Jaden Daniels als bei vielen anderen. Der ist auf jeden Fall näher dran. Aber ich glaube, also ich halte immer noch das Gesamtpotenzial von einem Caleb Williams höher als das von Jaden Daniels. Also das muss ich jetzt erstmal in besseren Umständen bewiesen bekommen, dass Caleb Williams.
Das ist fair. Nicht,
weil ich meine, wir haben hier von einem Jahrhunderttalent mehr oder weniger gesprochen.
Das stimmt aber ich meine, das ist ja auch irgendwo ein Grund, warum er überhaupt, also warum wir beide jetzt so sicher sagen, ja, auf jeden Fall immer noch Top 3 in 2 Jahren.
Genau.
Weil seine Rookie-Saison war ja eben jetzt nichts Dolles. Also Oder nee. Generell und aber vor allem gemessen an dem, was wir vor dem Draft erwartet haben von Caleb Williams. Ich bin ja auch immer noch hoch bei ihm. Aber mich hat Daniels halt so, als, wie gesagt, als Passer vor allem überrascht, dass ich dann es schwer finde zu sagen, ich sehe das Gesamtpaket bei Caleb Williams noch besser, weil ich, oder die Upside bei Caleb Williams, weil Daniels natürlich als Runner schon so ein X-Faktor ist, dass wenn der als Passer, sagen wir mal, und im Moment ist, war er ja jetzt auch der klar bessere Passer, aber sagen wir, er ist im Endeffekt irgendwie 80% der Passer, der Caleb Williams ist, in 2 Jahren, dann glaube ich, dass Daniels immer noch das bessere Gesamtpaket sein kann, eben mit dem, was er als Runner kann. Und ich hätte halt vor einem Jahr nicht gedacht, dass 80% Daniels ist 80% der Passer, der Caleb Williams ist, überhaupt eine realistische 3-Jahres-Perspektive ist.
Fair.
Und May für mich war halt so der da bin ich wirklich fast noch höher als Pre-Draft und ich war sehr hoch Pre-Draft.
Das Ding ist, wenn Caleb Williams in diesen Umständen dieses Jahr mit diesem Playcaller nicht einen gehörigen Schritt nach vorne macht, dann bin ich da weg aus dem Boot.
Klar, dann ja, also den Sprung erwarten wir aber, glaube ich, auch alle.
Genau.
Das wäre schon überraschend, wenn der nicht kommen würde.
Genau. Dann bin ich da, dann Jaden Daniels all the way, aber noch nicht.
Was glaubst du, wer macht dieses Jahr?
Ich finde es gut, was passiert ist bei dir, Adrian.
Was glaubst du, wer macht dieses Jahr individuell den größeren Sprung, was seinen Stat-Output angeht? Was ja viel mit der öffentlichen Wahrnehmung auch zu tun hat. May oder Williams?
Es muss eigentlich Williams sein, weil.
Weiß ich nicht.
Guck dir die Line an, die Playmaker. Wenn Caleb Williams nicht den größeren Sprung macht, ich habe jetzt die
aber
Zahlen
die
aus letztem Jahr nicht vor Augen, aber.
Die Playmaker waren ja letztes Jahr auch gut.
Ja, aber er hat viel zu viel Druck bekommen.
Das stimmt, ja. Aber May
viel mehr. Das Run-Game war, glaube ich, auch nicht so doll, ne?
Nee. Aber May hat ja von all dem noch, also sozusagen, war ja alles noch schlechter.
Also. Wir reden hier von 3.500 Passing Yards bei Caleb Williams und 2.200 Passing Yards. Gut, auch eine
hat weniger
ganze
Spiele
Ecke
natürlich.
Spiele weniger. Genau. Stimmt. Ja, also.
Glaubst du, sie gehen beide auf 4.000 Passing Yards?
Drake May wird in dieser Offense nicht auf 4.000 Passing Yards gehen. Oder? Also
wie viele
Spieler, ja
Spiel
positiv
hat der,
da, aber.
Wie viel Spiel hat der gemacht?
Ich hab's 13. Nicht.
13 Spiele und 2-2.
Also 12 als Starter.
Doch, ich könnte mir vorstellen, dass der die.
Gibst du gerade
einen Taschenrechner? 4000, nee. Ich.
Also 2200, jetzt mal einfach gerechnet durch. Rechnen wir mal mit 12, weil in dem anderen Spiel hat er 4 Pässe angebracht.
Ich glaube, es ist schon
83 pro Spiel mal 17 sind 3.100. Also er muss einen Sprung machen.
Ja, ich glaube, es ist schon Caleb Williams. Auch allein, wenn ich überlege, wie viel Ben Johnson aus dem ganzen Screen-Game und sowas holt. Ich meine, Jared Goff hatte 4.600 Passing Yards letztes Jahr. Ich denke, das ist schon realistisch, ja.
Gut. Das war unser Blick auf die Rookies aus dem Draft 2024. Immer eine sehr unterhaltsame Folge. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Adrian, letzte Worte. Was müssen die Leute machen? Ich habe da eine spezielle Sache natürlich im Kopf. RTL Plus Bonusfolge hören.
Ach so, ja, selbstverständlich. RTL Plus Bonusfolge. Es gibt eine neue Patreon-Bonusfolge auch.
Stimmt.
Mit dem Way Too Early Mock-Draft für nächstes Jahr. Das heißt,
die habe ich absichtlich nicht beworben, weil jemand, der der Meinung ist, dass jeder Mock-Draft vor der Free Agency kompletter Unfug ist, der kann natürlich jetzt nicht plötzlich eine gutheißen, die ein Jahr vor der relevanten Free Agency.
Das müsst ihr sehen, eben mehr als ein Spieler, die ihr im Blick haben solltet für nächstes Jahr. Ja. Und jetzt haben wir viel drüber geredet. In 3 Jahren gucken wir zurück auf den Draft. Das machen wir nächste Woche. Nächste Woche gucken wir dann auf den Draft von vor 3 Jahren zurück. Und da gibt es ja durchaus einiges zu besprechen, weil das war ja ein.
Welcher Draft war das nochmal?
Das ist der Malik Willis, Kenny Pickett, Trevon Walker Draft.
Sam Howell hast du vergessen.
Zu Recht.
Malik Willis, dass du dich an den erinnern kannst. Aber gut, war ja dein Nummer 1 Quarterback. Naja. Das wird wirklich eine gute Folge. Oh, das werde ich dir aufs Boot spielen.
Hattest du nicht Howl als eins? Das ist ja, doch nicht besser.
Der hat besser gespielt in Summe. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.